Das waren wir, Tom
und Dietmar,
nach der letzten Folge über Biere aus aller Welt.
Deutschlands dickste Podcaster.
Deutschlands scheißendickste Podcaster.
Bevor wir uns nach 3 Wochen Abstinenz dem heutigen Thema Weine aus Baden zugewandt haben.
Grissom, du Biervernichter, gib mal die Pulle rüber.
Dietmar Krescher ist schon weg, aber dafür ist sein Zwillingsbruder da, der sitzt neben dir.
Ich habe überhaupt keinen Zwillingsbruder. Du schielst ja schon, das ist mein Sternzeichen.
Gott sei Dank. Wenn wir nämlich kein Bier jetzt mehr hätten, dann könnte ich diesen Albtraum mit dir gar nicht aushalten und zu zweit Dietmar sein.
Weine aus Baden haben alles, was man für vielseitigen Genuss mit Wein braucht.
Einen trinken wir morgens, einen zum Mittag und einen zwischendurch.
Lecker.
Abends gibt's dann nochmal das volle Programm.
Mit Weinen aus Baden haben wir es geschafft.
Und Sie schaffen das auch.
Garantiert.
Weine aus Baden. In ein paar Stunden sehen Sie schon den Unterschied. In Vino Ver Vivas, ein leckerer Podcast mit und über Wein.
Trinkreifen Gästen mit mehr Gefühl als Gouda, normalerweise mit Publikum.
Das trinken wir uns heute gesellig her.
Garantiert ohne Tulpen.
Aber mit Blumen und rein natürlichen Stoffen.
Und an knuffeligen Abgang.
Moin, du kleine Reblaus Dietmar. Schön, dass du wieder dabei bist.
Na, mein kleiner Weinsatz, wie geht's dir?
Mir geht's prima.
Super.
Es ist Sommer geworden in der Zwischenzeit, das finde ich richtig toll. Und nicht nur das, wir haben heute auch einen erfrischenden Gast, da freue ich mich ganz besonders drauf, und ein ganz tolles Thema, das zu dem heutigen Wetter passt, nämlich Weine aus Baden. Das ist ja eine sehr sonnenverwöhnte Gegend und ich kann mir nichts Besseres vorstellen, wie wir heute diesen schönen Abend miteinander verbringen.
Da geht es mir ganz genauso und vor allem auch Baden, muss ich ehrlich gestehen. Ich war zwar schon in Baden-Baden gewesen und ein bisschen habe ich mich da auch mal so herumbewegt, aber das badische Seitental sozusagen ist ja langgezogen und da gibt es mittlerweile wirklich sehr viele tolle Rebsorten und ich bin sehr gespannt, was uns heute auf den Tisch hier präsentiert wird und was uns unser lieber Gast mitgebracht hat.
Ich auch. Ich platze vor Neugierde und damit wir da mal ein bisschen in die Puschen kommen, würde ich sagen, stellen wir zunächst mal wie immer unsere Weinprinzessin vor.
Und das ist heute wirklich eine Überraschung. Ja, ja, kann ich einfach sagen.
Diese Weinprinzessin hat es in sich. Jeder kennt sie aus Funk und Fernsehen. Es ist die Weinprinzessin der Herzen, die Weinprinzessin der absoluten Rekorde.
Nicht nur das, es ist die wirklich Champions League Super Huber Duber Weinprinzessin.
Ja, die J-Lo der Weinprinzessin, sozusagen. es ist niemand Geringeren. Also unsere treuen Podcast-Hörer kennen diese Weinprinzessin schon. Es ist unsere Weinprinzessin, die schon 2-mal da war, die Weinprinzessin Thomas. Herzlich willkommen, Thomas.
Danke euch. Es ist Folge 3. Ich bin schon zum 3. Mal dabei. Das heißt, von der Weinprinzessin zur Weinkönigin zur Weinkaiserin heute. Ich freue mich sehr, dass ich dabei bin. Ich bin ganz, ganz aufgeregt und freue mich auf diese Folge. Das wird heute ein großer Spaß mit euch und unserem wunderbaren Gast.
Davon bin ich überzeugt, dass das wird. Sag mal, ich platze vor Neugierde. Gibt es Fragen von unseren Zuhörern oder Feedbacks, die uns online erreicht haben?
Ja, erste Frage. Ich trage vor. Gab es eigentlich schon nicht sendbare Szenen, die ihr aus diesem Podcast herausgeschnitten habt?
Niemals.
Nee.
Also nee, mir ist keine bekannt. Ist dir eine bekannt, Tom?
Also nee, also wir haben immer alles gesendet bisher, was zu senden war. Und da ich ja mit so einem Vollprofi wie Dietmar zusammenarbeiten muss, läuft das eigentlich immer wie geschmiert.
Ja, also da es ja keine Fotos gibt, also Fotos hätte ich jetzt gesagt, also wenn man jetzt von Tom ein Foto macht, hätte ich es rausgeschnitten. Aber so würde ich jetzt einfach behaupten, nein, also ist alles drin geblieben.
Ja, also da spricht er von sich, aber dann musste man ja auch schon einiges rausschneiden. In seinem Alter hängt dann auch sehr viel. Aber dieses Podcast ist jung und frisch und das soll auch so bleiben. Insofern, nee, wir haben noch nichts rausgeschnitten. Gibt's noch eine Frage?
Ja, Frage 2 habe ich selber hineingeschleust, weil ich ja schon weiß, wer heute der Gast ist. Nämlich die Frage an euch beide heißt, was mögt ihr eigentlich besonders an unserem Lieblingsnachbarsland, den Niederlanden?
Willst du anfangen, Dietmar, oder soll ich?
Fang mal an.
Ich finde ganz besonders, dass alles, was ich über diesen Menschen weiß, und da gibt es ja eine Menge, dieser Mensch ist ja schon seit einiger Zeit bekannt, das ist eine total inspirierende, warmherzige Freundlichkeit und ein Charme, den es manchmal so nicht mehr gibt im Fernsehen und den ich sehr, sehr vermisse in der heutigen Zeit, weil dieser Charme nicht heuchlerisch ist oder verlogen ist, sondern er macht einfach gute Laune, er entspannt. Und das ist so eine Freundlichkeit, die man sich wünscht in einer Zeit, wo viele immer gleich draufhauen und was zum Motzen haben und dies ist nicht richtig, das ist nicht richtig. Und unser heutiger Gast ist das komplette Gegenteil davon und darauf freue ich mich schon.
Also was ich einfach nur sagen kann, ist, dass ich sehr viele Kollegen kennenlernen durfte schon aus den Niederlanden und es keiner bisher gab, wo ich sagen konnte, irgendwie der wäre oder die wäre unhöflich gewesen, sondern ganz im Gegenteil, sie sind immer alle sehr charmant und ich habe immer das Gefühl, sie sind alle so entspannt. Woran es liegt, weiß ich nicht. Vielleicht liegt es auch an Amsterdam und daran, dass man sich da hin und wieder doch etwa ein paar Kräuter gönnen kann. Ich habe keine Ahnung. Aber es sind einfach so wundervolle, liebevolle Menschen und darum freue ich mich auf unseren Gast heute sehr.
Ja. Gibt's noch eine Frage?
Nein, das war's. Wir können zur Begrüßung gehen.
Sehr schön. Alles klar. Aber bevor wir das tun, an alle Zuhörer, solltet ihr noch Fragen haben oder solltet ihr selber einmal Weinprinzessin bei uns werden wollen, schreibt uns wie immer an info@ask-berlin.de oder Dietmar?
Oder folgt und liked uns auf Instagram, schreibt uns, wir freuen uns sehr. Und außerdem, wenn ihr unseren Podcast hört, freuen wir uns auch, wenn ihr ihn auch abonniert.
Genau. Insofern, Weinprinzessin, es ist Zeit für die Ankündigung.
Weinkaiserin, bitte.
Entschuldigung, euer Hoheit. Dann hau mal raus, Weinkaiserin.
Er war Kürschner, Wirtschafts- und Steuerberater, Besitzer eines Gesellenbriefs, Verkaufsrepräsentant bei Olympic Airways und der Schifffahrtsgesellschaft North Sea Ferries. Niederländer, Moderator, Pferdeauktionär, die Stimme des Teufels in Dieter der Film, Jakobswegwanderer, Wahlmünsterländer, Dschungelkämpfer, leidenschaftlicher Hobbykoch, begeisterter Angler, Bruchpilot beim Modelfliegen und Genießer von Freiheit beim Wohnmobilreisen. Vollbartträger. 2.934 Fernsehsendungen, 1.789 Radioshows und heute möglicherweise der erste Weinpodcast seines Lebens. Der niederländische und deutsche Verkaufsrepräsentant der deutschen Fernsehgeschichte. Wir sagen hartelijk willkommen, Harry Weinfort.
Hallo Harry.
Hallo.
Herzlich willkommen.
Hallo.
Harry, wir haben...
Hallo Dietmar. Hallo Tommy.
Hallo, grüß dich.
Ich finde es großartig und ihr habt mir auf eine Idee gebracht, nach die Weinprinzessin, die zum Weinkönigin wurde, zu einem Weinkaiserin mutierte, kann es nur noch eine Steigerung geben, ein Wein
vor. Das stimmt. Und ich schwöre dir, Harry, heute Abend, wenn wir miteinander fertig sind, da kann jeder sagen, der Wein ist fort. Also Wein fort.
Nicht nur das, ich rufe aus, wir könnten auch irgendwann eine Art Statue, Trophäe verabreichen für den Gewinner immer. Und das ist der goldene Weinfurt. Das fände ich einfach auch sehr schön.
Der goldene Weinfurt.
Das machen wir.
Endlich möchte ich mal was Bleibendes haben. Nachhaltigkeit ist anders.
Das kriegen wir.
Ja, genau, im Wahljahr kann man sich durchgendern und Nachhaltigkeit kann man sich eine Statue wünschen. Ja.
Die sollst du erhalten. Heute.
Absolut. Genau. Und ich meine, das.
Ich werde heute Abend alles dran setzen, dass ich auch eine verdiene.
Sehr gut.
Du hast sie eigentlich schon, genau, du hast sie eigentlich vorab schon verdient. Denn wenn ich mir mal klar mache, wir haben in der Ankündigung gehört, du warst Bruchpilot beim Modelfliegen. Hast du bei Heidi Klum den Laden ausgefegt? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nein, da machst du einen kleinen Unterschied zwischen Modelfliegen, das heißt dann, wenn sie rausfliegen bei Heidi Klum, oder Modellfliegen. Das sind dann diese kleinen selbstgebastelten Flugzeuge, die ferngelenkt werden, dort wo der Pilot am Boden bleibt.
Also.
Und also ich habe früher selber geflogen und muss zugeben, ich habe vor einem Jahr, anderthalb Jahren, habe ich es nochmal probiert, mit einem Fluglehrer in einem Flugzeug zu sitzen. Wir sind ab Mülheim an der Ruhr geflogen. Das ist ein Unterschied zwischen damals, wo ich geflogen bin, und heute. Nee, da komme ich nicht mehr mit zurecht. Also da habe ich dann beschlossen, ich mache Modellfliegerei. Und wenn ich dann so ein Ding aus der Hand starte und das Ding fliegt dann durch die Gegend und man wird immer mutiger, man sitzt ja auch nicht drin und dann stürzt auch so ein Teil mal ab. Also bei mir ist es so 10 bis 20 Minuten fliegen, 3 Tage repariert man
Okay, naja, aber das eine gehört zum anderen offenbar mit dazu. Wir haben ja eben auch gehört, dass du 2934 Fernsehsendungen und 1789 Radioshows schon hinter dich gebracht hast. Das sind enorme Zahlen. Das sind enorme Zahlen. Da sind Dietmar und ich natürlich noch Galaxien von entfernt. Und wer weiß, ob wir das jemals erleben werden, auf so viele Sendungen zurückblicken zu können. Wir hoffen es. Aber das ist ja schon wirklich enorm. Kannst du dich da auch noch an so ein paar Highlights erinnern? Fällt dir da spontan eine Sendung ein, die du nie vergessen wirst?
Ja, da gab es Radiosendungen, da sind Sachen passiert. Ich habe in Nürnberg damals gesendet. Da wurde Grundig von Philips aufgekauft und 3 Wochen später standen 3.500 Leute auf der Straße. Und ich hatte jeden Sonntag eine Sendung und da hieß es mein persönliches Alphabet und da war gerade das Q dran und da hieß es dann Quelle. Und da habe ich dann mich erdreistet zu sagen, hey Kinders, wir brauchen die Holländer hier nicht in Deutschland, die einen Laden kaufen, die Patente abgreifen und dann sagen, wir schmeißen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter raus. Jetzt fange ich schon selber als Gendern an. Also wir schmeißen alle Mitarbeiter heraus und es ist uns egal, was in Fürth und in Nürnberg passiert. Und Quelle hatte aber eine ganzseitige Anzeige geschaltet oder eine Doppelseite sogar, wo alle Firmen drin waren, die gesagt haben, wir halten zu Grundig, weil wir brauchen Grundig. Und die Gewerkschaften haben riesen Plakatwände gemacht, wo drauf steht, Grundig muss erhalten bleiben. Und der Harry Weinfurt hat gesagt, was brauchen wir die Holländer? Die sollen bleiben, wo der Pfeffer wächst. Und da saßen am Montagmorgen, also 8 Stunden später, saßen Rechtsanwälte bei dem Leiter des Senders und wollten den dann verklickern, wie schädlich meine Aussagen waren für die Umsätze von Philips. Und ich wurde dazu gerufen und dann habe ich gesagt, ehrlich, da habe ich gesagt, ich habe das gestern um 11:14 Uhr gesagt und jetzt sind wir 11:33 Uhr und Sie können sagen, dass wir enorm, habe ich gesagt, Chef, und da habe ich die 2 Anwälte rechts liegen lassen, habe ich gesagt, Chef, wir müssen unser gesamtes Geschäftsmodell müssen wir umdenken. Wir müssen unbedingt unsere Werbepreise erhöhen, weil wenn Philips schon spürbare Umsatzverluste hat, innerhalb von 24 Stunden nachweisbar, dann müssen wir doch mit einer positiven Resonanz bei unseren Kunden noch viel höhere Einkünfte erzielen können, um Werbung zu machen. Und die beide saßen daneben, wie bekloppt, mit ihren Anzügen und ihren Krawatten. Und der Chef, der war etwas nervös wegen Anwälte in seinem Büro. Oh, das kennt er ja gar nicht. Da kam er gar nicht dazu, sein Pfeifchen zu rauchen. Und dann habe ich gesagt, komm, wir müssen das, wir sollten sofort mit dem Verkaufsleiter sprechen und alles. Ich habe die total ignoriert. 10 Minuten lang habe ich einen Monolog gehalten, wie gut unsere Werbung ist. Und ich sage, wir sind auch noch da. Und habe gesagt, Moment, Sie sind im Moment nicht wichtig. Es geht um unsere Umsätze. Und
sehr gut.
Dann, das war dann schön. Da ist dann nichts gekommen.
Sehr gut.
Definitiv sehr nicht. Weil wir haben immer noch das freie Wort in Deutschland.
Ja, aber Harry, du hast ja auf deiner Website, hast du das ja selber sogar so geschrieben, begeisterter Angler, Bruchpilot beim Modellfliegen und unter anderem auch, und das ist jetzt, ist es wirklich so oder bedienst du da in dem Fall tatsächlich so ein bisschen das Klischee des Niederländers, begeisterter Genießer von Freiheit beim Wohnmobilreisen?
Das stimmt. Ich fand ein Wohnmobil immer eine fantastische Möglichkeit, Urlaub zu machen. Und ich habe es mir tatsächlich vor 7, 8 Jahren gegönnt, mir einen Luxusliner zu kaufen. Also ein 9,20 Meter langes Wohnmobil mit hinten drin ein Schlafzimmer mit ein französisches Bett, dann ein großes Badezimmer mit einer Dusche, wo auch ich mit meinem Astralkörper hineinpasse. Einen tatsächlichen Porzellantoilette mit einem 300 Liter Fäkalientank, einen großen Waschtisch mit große Schränkchen, dann nächste Schiebetür auf, Küche mit Kühlschrank, mit Tiefkühler, mit Ofen, mit Mikrowelle, Spüle, alles, was man sich denken kann. Und dann kam das Wohnzimmer mit natürlich ein versenkbares Fernseher. Auch übrigens im Schlafzimmer auch ein Fernseher. LMB-Anlage auf dem Dach mit 2 LMBs, damit man 2 unterschiedliche Programme zur gleichen Zeit kaufen kann. Mit Hubstützen, mit Hubstützen, Klimaanlage vorne und hinten, mit einem extra Gastank, mit 100 Liter Gas, damit ich auch wirklich autark bin. Und der Kühlschrank ging sogar auf Gas, wenn ich keinen Strom mehr hatte.
Mama.
Ein zweites Doppelbett über das Fahrerhaus.
Also, hast du auch einen Pool?
Nein, ein Pool nicht, aber ein Whirlpool hätte in der Garage Platz gehabt, aber da waren meine E-Bikes gestanden, eine Anhängerkupplung mit einem Anhänger drauf und da war ein 500er Fiat drauf gestanden. Also,
und dann hast du eine Tour nach Baden gemacht und bist auf das Thema Weine aus Baden gekommen, oder wie?
Nein, ich bin aber an Baden vorbeigekommen nach Bugingen und das ist Richtung Augen mit 2G. Weil da war der Pearl TV und da habe ich gesendet und ich habe natürlich dann nicht mehr in einem Landgasthof gewohnt, sondern First Class, 5 Sterne mäßig in meinem Carthago Liner Deluxe. Also das war schon vom
Feinsten. Bist du Helge Schneider ein bisschen was voraus? Der Helge Schneider fährt ja immer noch mit so seinem alten, aus den, glaube ich, 80er Jahren Wohnmobil immer noch durch die Gegend.
Das ist auch cool. Ja. Ich kenne viele Kollegen, die mit alten Schätzchen unterwegs sind. Übrigens mein Sohn auch, der fährt ein Wohnmobil, was 15 Jahre, 16 Jahre alt ist. Es ist einfach eine wahnsinnige Urlaubsmöglichkeit. Ich fahre hier in Nordrhein-Westfalen los in Richtung Holland, weil ich glaube, ich fahre nach Nordholland. Unterwegs macht mein Wetter-App mir darauf aufmerksam, macht die nächsten 7 Tage in Nordholland Regen. Und da gucke ich auf die Wetterkarte und gucke, dass 300 Kilometer weiter südlich 7 Tage Sonnenschein erwartet wird. Und dann fahre ich doch mit Normandie.
Ja, ist doch klasse.
Aber versuch du mal, wenn du ein Hotel gebucht hast, das Hotel umzubuchen. Sagen Sie, Entschuldigung, bei euch regnet es. Ich fahre in der Normandie. Sagen Sie, Sie können uns gerne haben. Sie haben gebucht. Kommen Sie. Und ich habe alles dabei. Ich habe mein Essen dabei, mein Trinken dabei. Also gefrühstückt habe ich grundsätzlich im Auto.
Das ist übrigens ein sehr gutes Stichwort, weil so langsam so ein bisschen sich die Säfte im Mund schon zusammensammeln für den ersten Wein. Und darum würde ich jetzt so gern mal die Weinprinzessin bitten, uns mit einem Schnick-Schnack-Schnuck-Verfahren oder was auch immer die Reihenfolge mal zu sagen, damit wir bald den neuen Wein, den ersten Wein köpfen können.
Dietmar, ich höre nur auf Weinkaiserin, die kurz davor steht, einen heiligen Rosé.
Ja, ich muss mich noch dran gewöhnen. Ja, ich muss mich noch dran gewöhnen.
aber ich habe mir was überlegt, in welcher Reihenfolge wir heute trinken. Wir trinken erstens Harry's First.
Ja.
Ja.
Dann Dietmar und dann Tom.
Okay. Harry, rein und zuerst.
Okay, ich mache meine Flasche.
Dann köpfen wir mal hier die Flasche.
Harry, wie bist du denn auf das Thema Weine aus Baden gekommen?
Ich habe vorhin schon gesagt, ich war oft in Baden beruflich, aber ich hatte sehr gute Weine schon vorher kennengelernt durch meine Partnerin. Die hatte Weine von einem Weingut namens Rheinacher, SL-Wein. Ja, der ist gut, den nehmen wir. Und das ist ja Harry, der steht drauf, ja, und den nehme ich auch. Muss ich das jetzt nochmal in die Kamera halten? So?
Nein, musst du nicht, weil das sieht keiner.
Wir vertrauen dir.
Ist gut. Aber der ist noch geschlossen. Also ich weiß aber, was drin ist, aber ihr
ja, nicht. Genau, richtig. Du darfst ihn gerne öffnen.
Wir lassen ihn zu.
Er ist offen. Und wie gesagt, ich war oft in Bugingen und Pearl TV hatte ein Outlet Center in Augen. Und da bin ich dann oft hingefahren, um dann festzustellen, dass es ein Winzergenossenschaft Augen gibt. Ja. Und da habe ich gesagt, ach interessant, badische Weine, gehst du mal hin. Und ich habe da eine Weinprobe gemacht. Und der Mann hat wirklich sehr gute Weine hervorgeholt. Und ich habe alle möglichen Sorten Wein getrunken. Und ich bin bei einer Sorte hängen geblieben, nämlich diesen hier, den ihr jetzt probieren dürft. Und das ist übrigens unser Lieblingswein zu Hause, den meine zukünftige Frau und ich immer eigentlich am allerliebsten trinken.
Das ist ja klasse. Das ist also ein sehr, sehr persönlicher Wein. Hast du denn einen Trinkspruch für uns, damit wir anstoßen können?
Ich würde das am liebsten auf Holländisch machen. Ja. Da sage ich dann einfach mit diesem herrlichen Wein in der Hand, ob jullie Gesundheit.
Das brauchen wir, glaube ich, nicht übersetzen. Ich rieche hier schon so ganz feine, fruchtige Noten nach Birne, Quitte und so ein bisschen auch so eine leichte, mandelige Note.
Ja. Und leicht butterig auch, oder?
Ja, finde ich auch. Es ist auch so eine schöne, fast grünliche, grünlich-gelbe, frische Farbe. Na, dann trinken wir ein Schlückchen.
Ja.
Oh, der ist ja klasse. Der ist ja wirklich fantastisch. Da merkt man, das sind Weine aus Baden, die so sonnenverwöhnt sind, dass sie ganz sehr viel lecker. Säure haben. Der ist wirklich sehr mild, sehr rund im Geschmack, sehr viel Frucht.
Und der hat schon so eine, auch so eine gewisse Öligkeit, finde ich, wenn du ihn hast. Ja. Also der ist nicht so flachbrüstig, ne? Sondern der hat schon einen Körper, der ist weicher, also und so ein bisschen, er wirkt ein bisschen dickflüssiger, leicht.
Ja.
Ja, obwohl es gar nicht so ein alter Wein ist. Also er ist noch relativ jung und es ist aber wirklich wahr, die Gegend, wo dieser Wein wächst, ist dermaßen sonnenverwöhnt, das ist wirklich einmalig überhaupt in Deutschland. Und ich kenne nur noch ein Weingut an der Mosel, was ähnliche Werte hat. Ich packe jetzt mal die Flasche von mir aus.
Ja, also Dietmar, was sagst du, was haben wir hier für eine Traube?
Also er ist ja sehr fruchtig, finde ich. Hat so eine leichte Spritzigkeit.
Ja,
ich könnte mir vorstellen, dass das eine Scheurebe ist.
Echt? Ich dachte jetzt so mein erster Eindruck war so diese Apfelnoten und so ein bisschen schmecke ich auch ein bisschen Ananas raus. Und das, was du schon sagst, Dietmar, dieses Aroma von Butter und Mandeln, das hatten wir schon mal. Und zwar als Grauburgunder.
Grauburgunder.
Freude auf, wenn ich das höre.
Also,
Gerade die Fruchtnote hat mich so ein bisschen verleitet zu sagen, es könnte eine Scheurebe sein. Aber Grauburgunder ist auch
Weil das,
durchaus
das
sehr
wäre so
naheliegend, ja.
typisch für diese, für dieses apfelige, mandelige.
Aber für einen Graubünden ist es wunderbar, weil der, wie gesagt, schon so eine Öligkeit hat. Das ist natürlich fantastisch.
Ja, also das ist einfach der, glaube ich, der geringen Säure geschuldet, dass der so sehr kompakt, aber dennoch leicht und filigran und süffig wirkt. Also der geht so
Ja.
runter wie nix. Ich würde jetzt am liebsten das Glas so mit einem Zug leeren.
Es ist tatsächlich ein Wein, wo man auch zu zweit mal zwei Flaschen trinken kann über den
Wie
Abend
gut, dass wir zu
verteilt.
dritt sind und wir leeren nicht zu viert und wir leeren vier Flaschen.
Aber was eine gute Geschichte ist, ich habe immer ein Problem bei weniger gute Weine, dass ich Probleme mit meinen Magensäuren bekomme. Gerade bei Weißwein. Bei Rotwein habe ich da überhaupt keine Probleme. Aber diese Wein, übrigens, das ist ein 2019er Wein. Also das war auch nach einem sehr heißen Sommer. Und wenn wir in Westfalen von einem heißen Sommer reden, dann ist im Badischen ist dann ein genial heißer Sommer, weil die dann noch mehr Sonne, noch mehr Wärme haben. Und das macht sich bei diesen Trauben
Finde
bemerkbar.
ich auch.
Und ich kann nur sagen, ich kann diesen Wein sehr gut trinken und vertragen. Ich esse ihn sehr gerne zum weißen Fleisch, aber ich bin auch einer, der gerne asiatisch kocht. Und ich mache es nicht zu scharf, ich mache es pikant, aber nicht zu scharf. Und dann passt dieser Wein auch wieder hervorragend
Finde ich
dazu.
super.
Das ergänzt
Finde
sich
ich
sehr
super.
schön.
Mein erster
Und
Gedanke war so eine.
ich bin auch vermessen,
Wie bitte?
wenn ich. Ich bin sehr vermessen, aber wenn ich dann schon ein Wein trinke zu einem Essen, dann benutze ich diesen Wein auch, wenn es nicht gerade um einen ganz großen Wein handelt, wo eine Flasche, weiß Gott, wie viel kostet, dann will ich sie kaum in die Soße reinwerfen, um das Geschmack zu bringen. Aber diesen Wein ist unter 10 Euro.
Das gibt's doch nicht.
Super. Und das ist natürlich schon große Klasse, wenn man bei einer Winzergenossenschaft direkt kauft. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt eine Geschichte. Die ganzen Winzer machen einen Generationswechsel durch. Seit paar Jahre, 10 Jahre, 12 Jahre. Die Nachkommen der alten Winzer, die gehen nicht nur mehr in die Lehre bei ihren Eltern, um Winzer und Weinbauer zu werden, sondern sie haben die Möglichkeit, diesen Beruf zu studieren. Und durch ihren Studium kommen sie mit ganz anderen Anbau-, Ausbau-, Verarbeitungsmethoden nach dem neuesten Stand in Berührung. Da gibt es ein paar sehr, sehr gute Professoren, die ihren Studenten wahnsinnig auf den Wein vorbereiten, auf das, was auf sie zukommt. Und die machen dann auch gemeinsam Besuche der einzelnen Weingüter von den Studierenden zu deren Eltern. Und dann gehen all die Studenten in jeden Winkel und jedem Loch und da wird dann gemeinsam eine Expertise über den Betrieb geschrieben. Was sehe ich? Was habe ich geschmeckt? Was ist mein Vorschlag? Und daraus wird ein Auszug gemacht und dann kommen irgendwann die ausstudierten und begeisterten Winzer zurück in die elterlichen Betriebe. Da gibt es dann immer diese Probleme. Wir haben es immer so gemacht. Mein Großvater hat es so gemacht. Mein Urgroßvater hat es so gemacht. Ja, deswegen hat außer die Holländer keine Sau Moselweine getrunken. Also Rheinhesseweine wurden nicht getrunken. Saar und Ruhr waren eh schon hinten dran. Baden wurde schon immer etwas gelobt, aber den Dornbacher aus dem Schwäbischen muss auch nicht jeder haben. Also da ist schon viel
Sehr viel
passiert.
passiert, ja.
Und dann auf einmal hast du Weine im Glas und dann sagst du dir, wo kommt das her? Was ist das? Und das ist derselbe Weinberg, das sind dieselben Trauben, nur anders ausgebaut. mehr auf Qualität als auf Quantität.
Und das schmeckt man mit jedem Schluck. Ich finde auch bemerkenswert, wie lange der auf der Zunge bleibt, wie lange man Spaß hat, nachdem man einen Schluck getrunken hat und wie der sich entwickelt. Von der Frucht geht er nämlich ganz leicht in so eine Salzigkeit rein, wenn man den ein bisschen auf der Zunge lässt. Spürt ihr das auch? Lasst ihn mal ein bisschen auf der Zunge. Der entwickelt sich total spannend. Und das finde ich eben auch, wie du schon sagtest, zu asiatischen Gerichten. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, zu einer schönen cremigen Pasta mit Käse und Trüffeln oder sowas. Also ich glaube, das könnte Spaß machen mit diesem Wein. Der ist wirklich sehr, 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 sehr cremig und charmant.
Wir haben das Problem, dass mit unseren Kindern, wo wir heute Abend Hähnchen essen. Nein, Chicken Wings. Oh ja, Chicken Wings. Ja? Und wenn wir dann jetzt über Wein reden, dann heißt es, will jemand ein Grauburgunder trinken? Ich habe auch ein Pinot Grigio. Ja, dann nehme ich lieber ein Pinot Grigio. Ja? Das Pinot Grigio, einfach Pinot Grigio, das heißt Burgunder, Pinot, und dann Grigio, Grauburgunder ist. Ja, natürlich kommt es auch dadurch, dass der Burgunderwein in Frankreich ein schwerer Wein ist. In Amerika sagt man, if you want to have a headache, you take Burgundy wine. Ja, also Kopfschmerzen haben wollen, dann will ich einen Burgunder trinken. Also das Wort Grauburgunder ist nicht gerade der Inbegriff eines Marketing-Spezialisten, der es gewesen ist. Ich hätte sie auch in Deutschland Pinot Grigio genannt. Und wir würden dann die Plöre aus dem Piemont würden wir liegen lassen.
Schlecht. Ich meine, der Grund, warum der Grauburgunder heißt, ist einfach im französischen Pinot Gris, sagt man da. Also da sagt man, Pinot ist, da kann man das Wort Pinie mit assoziieren. Pinot ist nämlich der Tannenzapfen. Und die Trauben wachsen in so zapfenförmigen Formationen heran. Und somit hat sich dieser Name wahrscheinlich, so nimmt man das an, entwickelt. Und der Pinot Gris oder hier Grauburgunder, der ist nicht wirklich grau an der Traube, aber der hat so eine Mischung, der ist nicht, das sind nicht grüne Trauben, es sind aber auch keine roten Trauben, die sind so dazwischen, die haben so ein rötliches Spiel und so eine graue Haut, so einen grauen Schimmer. Und so ist es zu diesem Namen gekommen. Ob man jetzt Pinot Grigio in Italien sagt, Pinot Gris in Frankreich oder Grauburgunder. Ich muss schon sagen, das ist eine sensationelle Wahl. Und ich finde, dieser Wein schmeckt ein bisschen wie du bist, finde ich.
Das ist ein, also da fehlt mir einiges. Aber,
doch, er ist elegant. Zaubert einem ein Lächeln aufs Gesicht. Das finde ich schön.
Ja, vor allen Dingen auch, was mir gefällt, der junge Winzer, der das hier gemacht hat, der hat eine Serie aufgelegt und da hat sein Wein keinen Namen gegeben, sondern eine Nummer. Und was wir jetzt trinken, ist die Nummer 5.
Ich habe jetzt schon mal ausgepackt
und
hier.
Und zwar
vom ich pack mal die Flasche
aus. Ich habe auch schon mal ausgepackt, die Flasche, ja.
Ja, ich habe sie auch ausgepackt. Muss man kurz gucken. Das ist ein Laufener Altenberg. Also Laufen ist in der Nähe von Augen und der Altenberg ist eine sehr, sehr schöne Südhanglage und das ist schon ein sehr verwöhntes Weinland. Und was mir gefällt, ist, dass diese Winzer auf diese Lage verschiedene Nummern seine Weine gibt. Und wenn ich anrufe und wieder meine Weinbestellung abgebe, damit wieder mein Weinkühlschrank gefüllt werden kann, dann brauche ich nur zu sagen, machen Sie mir bitte 10 Kisten Nummer 5, dann hätte ich doch gern 5 Kisten Nummer 7 und dann hätte ich noch gerne den Rotwein, den Schmeichler. Und dann weiß er, dass er da auch noch 3 Kisten mitgeben kann. Ich freue mich immer darauf, wenn die Lieferung kommt und ich mein Weinkühlschrank wieder bis zum Rand fülle und der Rest geht in den Keller.
Das finde ich klasse, weil ich glaube, den Wein kann man zu so vielen, ich glaube, das ist ein richtiger Allrounder. Den kann man abends auf einer Sommerterrasse genauso trinken, wie du schon sagst, wie zu einem Brathuhn oder Chicken Wings.
Ich finde halt, dass der Wein halt dadurch, dass er so ölig ist, dass er so eine schöne Konsistenz hat, auch im Mund, auch den Leuten gefällt, die normalerweise lieber Rotwein trinken.
Ja,
Na, es gibt ja so Weißweine, die auch Rotweintrinkern durchaus dann gefallen. Und das ist, denke ich, auch so ein Wein.
ja,
Und ich
ja,
finde, den kann man genauso
das
zu
ist richtig.
einem schönen Fischgericht, aber auch zum Grillen durchaus nehmen, weil der hat ja ordentlich Geschmack und eine Runde. Das ist ein Burgunder, den kann man auch für die Leute, die keine Rotweine mögen, auch mal zum Grillen als Weißwein servieren. Warum denn nicht? Zu einer schönen
Ja,
Bratwurst oder
ich sehe
zum
eigentlich im Grunde genommen,
Steak.
also da kannst du auch Tortilla-Chips und so auch toll essen. Also ich sehe da eigentlich im Grunde genommen mich auf eine Hollywood-Schaukel draußen auf der Terrasse, wirklich so dem Sonnenuntergang dauernd hineinschaukelnd. Also das
Absolut.
ist so ein, ist ein Wein, wo man wirklich, wo ich wirklich sagen würde, ich genieße den warmen Sommerabend, beim Sonnenuntergang.
Wir müssen auch unsere Weinkaiserin mal um ihre Eindrücke bitten.
Die Weinkaiserin möchte kurz einen Hintergrundblick hinter diesen Podcast geben. Es läuft ja normalerweise so, wenn unsere Gäste zusagen, dass sie diesen Podcast mitmachen wollen, dürfen sie das Thema bestimmen und dann uns eben auch einen Wein nennen. Manchmal ist das etwas schwierig. Wir haben bei Harry genau das Gegenteil erlebt. Ich glaube, wir beide hatten das erste Mal miteinander telefoniert und ich sagte, oh, Herr Weinfurt, was wollen Sie denn für Thema haben? Und er sagte, ich möchte über Baden reden. Okay, da war er schon sehr klar. Dann sagte ich, schicken Sie mir die nächsten Tage bitte mal einen Wein, den Sie dann verkosten wollen. Dann sagte er, ja, das kann ich sofort sagen. Das ist die Edition Nummer 5 vom Laufener Altenberg, Grauer Burgunder Trocken, Jahrgang 2019. Und dann kamen noch so ein paar Infos. Und ich stockte kurz und sagte, oh, das ist das erste Mal, dass ein Gast mir das am Telefon so runterdiktiert. Dann sagt er, ja, ich trinke den ja auch
Sehr gut, sehr gut.
Ja, es ist, ich hab ja das große Glück, vor 2,5 Jahren eine Frau kennengelernt zu haben, die nicht nur von mir im Karnevalstrubel entdeckt wurde, sondern die ich abgöttisch verehre und liebe. Und wenn ich dann noch sage, dass ich früher der 80-prozentige Rotweintrinker war sie die 100-prozentige Weißweintrinkerin. Mittlerweile ist es so, dass ich 60-40, 60% Weißwein, 40% Rotwein, aber das tut sie mittlerweile auch. Da passen wir uns an. Und jetzt ist es bei mir so, und da hat der Tommy recht, ich trinke den Wein gerne zum Beispiel zum Spargel. Wir haben hier einen guten Wein, einen Spargelbauer in Senden bei Münster, wo ich wohne. Und wir holen da unseren frischen Spargel, schäle sie selber, schneide die Enden auch ab, die werden mitgekocht, weil ich am nächsten Tag mir dann ein Spargelrahmsüppchen mache. Aber dieser Wein hier mit einem frischen Schollenfilet selber in eine Panierstraße, also gemehlt, dann in Eier, dann in Semmelbrösel, gut gewürzt, ein bisschen Salz und Pfeffer und auch ein bisschen Paprika. Das macht sich in der Farbe von, wie heißt es, von der Panier, macht sich das gut. Und dazu diesen Wein. Das ist ein
Wunderbar. Und
Genuss.
da gebe ich dir vollkommen recht, weil dieser Wein so eben so säurearm ist, passt ja wunderbar zu Spargel. Das ist eine tolle Wahl. Um mal ganz kurz einzuhaken, du hast eben schon erwähnt, deine Frau, deine zukünftige Frau, ihr heiratet bald, du bist frisch verlobt. Die heißt Iris und du hast ihr ja vor gar nicht allzu langer Zeit einen Antrag gemacht. Kannst du dich da noch an deine Worte erinnern, was du zu ihr
Richtig.
gesagt hast, wie du das gemacht hast und so?
Ich habe es drucken lassen.
Okay.
Ich habe es nicht ausgesprochen, sondern Iris wird im September ein Modegeschäft eröffnen in Lüdinghausen. Das ist neben Senden das nächstgrößere Städtchen mit 25.000 Einwohnern. einen wunderbaren Infrastruktur, einen herrlichen Innenstadt. Und mitten in der Fußgängerzone war ein Laden zu vermieten. Und wir liefen da vorbei und haben gesagt, Iris, dein Traum war es, deinen Laden zu haben. Sie hatte 7 Jahre lang einen Laden gehabt, hat sie aber wegen Kind und Ehe und das Geschäft von ihrem Mann aufgegeben. Aber es ist ihr immer nachgegangen. Aus den 2,5 Jahren, viele Gespräche habe ich dann rausgehört, ihr blutet das Herz, wenn sie über ihren Boutique gesprochen hat. Und da habe ich gesagt, hier könnte dein Laden sein, das ist es doch. Sagst du, meinst du, ich soll es nochmal an? Ich habe gesagt, ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Und das war dann Ende März. Und dann haben wir das weiter diskutiert, Pläne geschmiedet. Und dann haben wir uns entschieden, ja, sie macht das. Und dann haben wir auch den Laden angeschaut und wir haben auch die Zusage bekommen, dass sie den Laden bekommen. Und dann habe ich diejenige, die dafür verantwortlich war, gesagt, ich möchte gerne meine zukünftige einen Heiratsantrag machen. Ich besorge mir ein Plakat und können Sie das in den leeren Laden legen? Und auf diesem Plakat stand, liebste Iris, möchtest du mich heiraten, dein Harry. Das war ein Riesenplakat, also 1,50 Meter mal 80 Zentimeter große Buchstaben. Und das habe ich zu diese Dame gebracht. Dann habe ich gesagt, würden Sie das Ostersamstag einfach mitten auf dem Boden in diesem Laden hinlegen? Ja, aber selbstverständlich mache ich das, Herr Weinfurt, wenn es Ihnen so ernst ist. Und ich sage, ja, ist mir ernst. Und am Ostersonntag ist mein Sohn mit seiner Partnerin gekommen und meine Bonustochter, also die Tochter von Iris, das ist ja meine Bonustochter, ich bin ihr Bonuspapa. Das
klingt schön.
Und da habe ich gesagt am Ostersonntag Nachmittag, komm, lass uns den Laden besichtigen, ich möchte euch das zeigen. Und dann sagte die Iris, das wollten wir doch morgen machen. Ich sagte, nee, morgen regnet es, lass uns doch heute machen. Heute scheint die Sonne, ich konnte es nicht mehr abwarten. Ich lief damit schon, ich kann ja kein Geheimnis für mich behalten. Ich bin so einer, der muss alles ausmachen. Und ich war so stolz, dass weder mein Sohn noch seine Frau, noch meine Bonustochter, noch meine Iris Bescheid wussten, sondern nur mein bester Freund und die Dame, die das dann gemacht hat. Und da sind wir dann nach Lüdinghausen gefahren, sind dann hinspaziert und ja, Alex und Lilly sind dann in diese Passage durchgegangen und die sind an dem Fenster vorbeigekommen, wo dieser Antrag lag. Und wir haben sich nur angeschaut, also unsere Kinder. Und ups, und es ist so schnell weitergelaufen. Und haben sich umgedreht und gesagt, jetzt warten wir ab, was da passiert. Und ich konnte so mit Lilly ein Zeichen geben, dass sie ihre Kamera rausholt. Also dann hat sie mit ihr Handy auch einen Film gemacht. Und die Iris, die erklärte vorne, da machen wir das und da machen wir das. Und dann kam er so, da lauf doch endlich weiter, lauf doch endlich weiter. Und dann kam sie am dritten Fenster und auf einmal... Oh! Und ja, dann ging es dann richtig los und Tränen und Freude und alles und große Umarmung. Sie bekamen ihr Verlobungsring und für mich war es sehr, sehr schön, dass unsere Kinder auch dabei waren, die das miterleben durften. Die haben ja mitgekriegt, wie das Ganze sich entwickelt hat. Lilly sowieso, weil wir auch eine gemeinsame Wohnung in Köln hatten und das Mädel fühlte sich ja sehr wohl bei uns, auch bei mir. Und da freue ich mich. Und auch mein Sohn sagt, Papa, hast eine Traumfrau erwischt. Ich mag die Iris unheimlich leiden und ich freue mich für dich. Und ja, die waren dann live dabei, wie ja, der Antrag gemacht wurde. Und seitdem trägt die Iris meinen Ring und wir werden ihn nicht allzu lange Zeit.
Das ist also wirklich sehr schön. Ja.
Ganz großen Glückwunsch also, schon mal vorweg, muss man auch sagen. Ja, ich muss auch noch was loswerden. Für alle Zuhörer. Ich wünschte, wir könnten jetzt im Grunde genommen das Bild einschalten. Aber dich, Harry, zu beobachten, mit was für eine Liebe und was für ein Enthusiasmus du gerade diese Geschichte erzählst, mit diesen Strahlen, dass du übrigens immer noch nicht rauskriegst, ja, das finde ich so toll, dass du immer noch beide trägst, wenn du nur dran denkst. Es ist wirklich ein Segen und man kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch und wir freuen uns für euch.
Ja. Absolut, auch von meiner Seite. Und ich muss auch sagen, es gibt Leute, die machen sich einen Antrag auf dem Empire State Building, auf dem Eiffelturm oder sonst wo. Ich finde das so schön, dass das bei euch mitten in eurem Leben geschieht. Und das macht das so authentisch, so echt und so zutiefst rührend. Und das finde ich manchmal tausendmal schöner als Leute, die meinen, sie müssten sich da halt mit irgendeinem Superlativ auch noch versehen, um dem Ausdruck zu verleihen, was sie da eigentlich gerade tun. Und das braucht ihr nicht. Und das finde ich wirklich sehr romantisch.
Also ich kann euch einen Tipp geben, und das gilt natürlich auch für alle Zuhörer. Wie habe ich das Herz meiner Iris erobert? Sie kam während der Karneval am 12. Januar 2019 aus einer Kneipe heraus. Und ich war in voller Uniform von Jan von Werth. Ich bin ein Mitglied vom Reiterkorps Jan von Werth, eine der Traditionsgesellschaften in Köln. Und wir kamen gerade vor dem Auftritt. Wir hatten noch eine Stunde Zeit bis zum nächsten Auftritt. Und da habe ich gesagt, wir gehen noch mal eben in Kölsch trinken im Stadttreff. Und da stehe ich in dem vollen Uniform mit Bandolier, mit Säbel, mit alles drum und dran, stehe ich da. Ich wollte gerade rein und sie kam raus.
Oha.
Und ich habe das Gesicht gesehen und ich habe gesagt, wow, das ist was ganz Besonderes. Und dann ist sie an mir vorbeigelaufen, mit Telefon am Ohr und um die Ecke, ein bisschen weiter hingestellt und ich bin draußen stehen geblieben, habe die angeschaut. Ich konnte nur nichts anderes als sie anschauen. Merkte aber an der Gestik, dass das kein schönes Gespräch war. Und wie sie dann zurückkam, so ein relativ schmaler Durchgang, habe ich mich ihr mit meiner ganzen Positur in den Weg gestellt und habe gesagt, das war kein schönes Gespräch. Da sagt sie, nein, das war es wirklich nicht. Da habe ich gesagt, möchtest du mal ein schönes Telefonat führen? Da guckte sie mich an und sagt, Harry, ich sagte, ja. Ja, sagst du, möchte ich mal ein schönes Telefonat haben. Ich sagte, gib mal dein Handy. Und dann habe ich gesagt, schalte mal frei. Und dann hat sie das gemacht. Und dann habe ich Kontakte plus Harry meine Nummer eingegeben und wirklich geprüft, dass ich das auch richtig gemacht habe. Hinzufügen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ich gebe ihr das Handy zurück. Oder ich drücke auf diesem Telefonsymbol, dann ruft ihr
Handy ein. Dann hast du ihre Nummer.
Das habe ich aber verkniffen. Ich habe gesagt, nee, das machst du mal schön nicht. Und habe ihr das Handy zurückgegeben. Und dann passierte dann Folgendes, dass sie am nächsten Tag mir ein WhatsApp geschickt hat und ob das mit dem Telefonat ernst gemeint gewesen wäre. Und ich, ja, und nein, weil ich habe mir schon Vorwürfe gemacht, habe gesagt, Mensch, jetzt hast du ihre Nummer nicht und oh, 1 Million Frauen und sie heißt Iris und in Köln ist das, findest du nie wieder. Hinterher haben wir festgestellt, dass meine kleine Karnevalswohnung in Köln und die Wohnung, wo sie lebte, keine 500 Meter auseinander waren und dass wir beim selben Bäcker Brötchen gekauft haben und es nie getrunken haben.
Das ist doch unglaublich. Und das in der Millionenstadt Köln.
Musst du mir vorstellen.
Aber dann musste es, aber schau mal, Harry, dann ist es aber Schicksal, dass man sich zu dem richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, dort trifft, wo man es am wenigsten erwartet und später zusammen beim selben Bäcker Brötchen kaufen geht.
Absolut.
Ja.
Absolut.
Ja, stimmt. Wir hatten ein Zeitfenster von wenigen Sekunden. Und Monate später haben wir über diese Situation nochmal gesprochen. Und er hat gesagt, weißt du überhaupt, warum wir hier sitzen? Und ich habe gesagt, nein, du hast mir die Entscheidung gelassen, ob ich dich anrufe oder nicht. Dann habe ich gesagt, ja, weil ich deine Nummer ja nicht hatte. Hättest du aber haben können, aber dann würden wir heute nicht hier sitzen.
Na also das hat sich sehr, aus. Sehr also, schön.
Man aber sagt, der alten Schule, muss man auch sagen. Ja, also,
und man, ne? Und
ja das ist, es gibt Nachteile, alt zu werden. Das sage ich jedem Einzelnen. Und das merke ich, wenn ich die Treppen rauf und runter komme. Aber für den Rest bin ich im Kopf noch jung. Aber man muss verdammt mutig sein, alt zu werden. Also man soll sich das echt überlegen.
Ja, Tommy. Was ich nur fragen wollte, also ich meine, in Nordrhein-Westfalen sagt man ja auch, Kinder, die was wollen, kriegen was vor der Born. Ne? Also das heißt so viel wie, wenn du Sachen zu sehr willst, dann kriegst du erst recht nicht. Weder vom Leben noch von, also von deinen ja. Eltern. Was mich noch interessieren würde, wie war das mit dem Rest der Familie? Ich meine, du hast ja aus einer vorherigen Ehe schon einen Sohn, der ist natürlich ein erwachsener Mensch, steht selber mitten im Leben. War das für die Familienmitglieder, die neu hinzukamen, oder für deine Familie, war das ein Problem, dass sie gesagt haben, mein Gott, mit in deinem Alter muss das jetzt nochmal sein, mit heiraten und was soll das und so? Gab es da ein Problem oder haben die das akzeptiert so von gleich?
Nein, nein, nein. Da gab es kein Problem. Nach meiner Ehe, das ist ja schon, der Ehe ist schon über 25 Jahre her und geschieden bin ich vor 21 Jahren, ausgerechnet auch noch am Rosenmontag 2000. Also das muss auch eine Bezeichnung sein. Ich gar nicht verlässt, sie überhaupt nicht, war eine Scheidung wert. Aber das ist untergegangen bei den Herren.
nur die Kaiserin hat über den Gag gelacht.
Aber ich hatte eine Verbindung, die fast 17 Jahre gedauert hat. Das ist bedauerlicherweise zu Ende gegangen. Gegen meinen Willen, da hatte ich überhaupt nichts dafür getan, dass es zu Ende ist. Da wurde über mich fremdbestimmt. Ich habe darunter sehr gelitten. Bei Iris war es ähnlich. Sie hatte sich nach viel, viel Überlegungen und Enttäuschungen und ständige Enttäuschungen sich auch entschieden zu trennen. Und sie hatte sich eigentlich so eingerichtet, ich lebe jetzt mit meiner Tochter mein Leben. Ich will keine neue Verbindung. Und ich habe so gesagt, was soll ich mich noch diesen ganzen Elend antun? Das will ich doch gar nicht mehr. Brauche ich auch nicht mehr. Mir geht's doch gut. Schönes Haus, Auto, kann reisen, Wohnmobil, hab alles. Und dann steht diese Person vor dir und alles, was du vorher gesagt hast, ist Makulatur. Man, auf einmal ist es so, wie es ist. Und da sind so ein paar kleine Sachen passiert mit zwischen Iris und mir, die sehr persönlich sind, sehr intim sind, wo ich sagen muss, wow, die Frau hat ein Herz und die hat einen Mut und die hat ein Selbstbewusstsein. Das ist ja fantastisch, weil wer will schon ein Mauerblümchen und keine intelligente und selbstbewusste Frau haben, sondern ich möchte schon eine starke Persönlichkeit an meiner Seite haben, was wichtig ist, weil durch meinen Job stehst du ständig im Mittelpunkt, bist primus inter pares, bist gefragt und jeder will ein Foto und dies und jenes. Da musst du eine starke Partnerin haben, die dann sagt, soll ich das schnell fotografieren? Ja, weil dann weiß sie ganz genau, was sie fotografiert, dann war sie ja dabei. Ja. Das ist alles gut. Klasse. Ja. Und dann kam dann auch sehr schnell, nach 14 Tagen, wusste ich schon, sie hat eine Tochter. Ich sagte, die will ich unbedingt kennenlernen. Sagt sie, ist das dein Ernst? Ich sagte, ja klar, ich will wissen, was du für eine Tochter hast, weil wenn ich deine Tochter nicht kennenlerne und sie mag mich nicht leiden, dann müssen wir doch nicht unsere Gefühle investieren in etwas, was keine Zukunft hat, weil das Mutterherz ist viel, viel stärker als alles, was dazukommt. Und das fand sie natürlich auch toll, dass ich da so viel umgebe. Und letztendlich war es dann so, dass die Tochter mich auch von Anfang an gesagt hat, Hey, du bist ein Knaller, du bist ein cooler alter Typ. Ja? Und 15, mein Gott.
Aber Harry, das ist doch das Schöne, wo man wirklich sagen kann, weißt du, man soll sich doch auf das Alter auch freuen dürfen. Und du bist gerade wirklich ein so wunderbares Beispiel dafür, was in dem Leben alles noch passieren kann, gerade dann, wenn man es am wenigsten erwartet.
Ja.
Und
ja, überhaupt nicht. Man darf es nicht erwarten und man darf auch nicht suchen. Man muss einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen und dann siehst du die Augen, die dich paralysieren und die dich einfach
Ich bin der Ansicht, dass jeder Mensch auch das Anrecht darauf hat, egal wie alt oder jung er ist, das Anrecht hat, sein Glück zu finden. Und das ist egal, ob man jetzt, sagen wir mal, 17 ist, 30 ist, 50 ist oder 70 ist. Also das ist völlig egal, finde ich.
Ja, das ist ganz wichtig, denn es gibt so viele Leute in meinem Alter auch, die durch Krankheiten, Todesfälle Single geworden sind. Ich bin es durch eine Scheidung, ich bin es dann anschließend durch eine Trennung. Aber wir haben unser Recht auf Leben doch nicht dadurch verwirkt. Und wenn man eine Partnerin findet oder einen Partner findet, der zu einem passt und wo man das Gefühl hat, angekommen zu sein, wenn man dann auf einmal am Tisch sitzt bei einem Glas Wein, wahrscheinlich war es auch die Nummer 5 hier, und dass ich gesagt habe, wie bist du in meinen Computer reingekommen? Sagt sie, wieso? Ich habe gesagt, du spielst mein Playlist. Nein, das ist mein Playlist, hier auf mein Handy. Und wir haben denselben Musikgeschmack.
Toll sowas ist.
Ja, das, was dann sich hinterher herausstellt. Wir hören französische Schlager, wir hören Schlager, wir hören André Rieu genauso wie Santana und alle möglichen Geschichten. Auf einmal ist sie jetzt auf dem Trip. Die einzige Möglichkeit, Holländisch zu lernen, ist, holländische Musik zu hören. Jetzt höre ich mehr holländische Musik, als ich früher gehört habe. Und ich sage, ey, wie geil ist das denn?
Ja, wirklich super.
Was haben die für geile Sänger in Holland?
Ja,
Das ist gut. Ich trinke immer noch
Aber ich wollte jetzt schon mal sagen, bevor wir zur nächsten Rubrik kommen, würde ich tatsächlich vorschlagen, den zweiten Wein sogar jetzt schon mal aufzumachen. Ja. Ich hoffe, du hast noch ein Glas, Harry, sonst musst du einmal ganz kurz...
Ja, ich habe ein frisches. Ich habe hier... Ich weiß, ich krieg noch zwei Weine, also
Rot und Sehr gut. Oh, ja. Der Mann ist vorbereitet. Das ist unglaublich. Yes. Der zweite Wein ist mein Wein.
So.
Ja.
Der hat einfach praktischerweise einen Schraubverschluss. Ja.
Ich finde ihn total toll. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein Freund von Schraubverschlüssen, weil auch Kellner freuen sich da sehr drüber. Wenn jetzt einer sagt, der Wein schmeckt nach Kork, dann kannst du ihm gleich die gesamte Flasche über den Schädel ziehen.
Mal, das stimmt nicht. Es gibt aber auch Schraubverschlüsse, das hängt ein bisschen vom Kellerklima ab, in dem der Wein gelagert wurde. Und bevor der Schraubverschluss draufgekommen ist, können durchaus da Mikroorganismen in den Wein reinkommen, die den Wein umkippen lassen oder so einen Korkgeschmack erzeugen können.
Ja, das ist klar. Aber dann reicht der Wein immer noch für den Salat.
Genau, obwohl, ich weiß nicht. Was haben wir hier? Das ist auch ein frischer, fast grünlicher Wein.
Ja, auch Weißwein, wie gesagt.
Weißwein, ja.
Wie ist er?
Ich finde, der hat zum...
Der ist auch grünlich.
Ich finde, der hat ein bisschen weniger Duftaromen als der Grauburgunder, den wir eben hatten, wenn man den so in die Nase hält. Der ist also wirklich kaum aromatisch.
Der geht ein bisschen flacher rein, ne?
Aber ich meine, das gibt's nun mal bei Weinen. Also ich habe gestern auch noch so einen Wein gehabt, da dachte ich, nasenmäßig kommt da nichts und dann war ich überrascht.
Den hätten wir zuerst trinken sollen.
Wahrscheinlich, ja, könnte sein.
Ja, wobei man muss mal abwarten, wie der sich geschmacklich entwickelt. Also ich kann jetzt einfach nur mal beschrieben, so diese gelb-grüne, frische Farbe und dieses fast... leicht mussierende bei mir. Ist das bei euch auch, dass da so eine leichte
habe ich auch, ja.
Ist? Und diese ganz andere Nase, also die fast kaum vorhanden ist. Dietmar, hau mal da einen Trinkspruch raus. Ich will den unbedingt auf der Zunge haben.
Ja, der ist relativ simpel. Mein Trinkspruch lautet: Es ist mir völlig gleichgültig, wohin das Wasser fließt, solange es nicht in den Wein läuft. Prost.
Zum Wohl.
Ja. Das ist fast so schön wie der Spruch. Ich bin ja auch Angler und ich esse gerne Fisch. Wo der Angler am Wasser sitzt in aller Ruhe und seinen Schwimmer da beobachtet. Und da kommt einer angelaufen übers Wasser und sagt, es ist mir scheißegal, wer dein Vater ist. Wenn ich hier angle, läuft dir keiner übers Wasser.
Genau.
Ja.
Dietmar, ich glaube, ich kriege zu viel. Ich glaube, ich kriege gerade einen Knall. Und zwar, wir haben uns vor der Sendung Dietmar und ich unterhalten. Und ich habe ihm so ein bisschen gesagt, was ich gestern gemacht habe. Und ich wage zu behaupten, dass ich die gleiche Traube im Glas habe, die ich gestern im Glas hatte. Ich habe nämlich gestern ein bisschen gekocht. Ich habe auch Spargel gemacht, Harry. Allerdings habe ich die Spargelstangen einfach nur mit ein bisschen zerlassener Butter, Puderzucker und Salz in eine Auflaufform gegeben, im Ofen für 30 Minuten bei 175 Grad überbacken. In der Zwischenzeit habe ich eine kleine Limettenvinaigrette gemacht und Haselnüsse geröstet, zerhackt und dann über den Spargel gegeben. Und dazu gab es einen Wein, der mich sehr stark an diesen erinnert. Das war nämlich ein Gutedel. Ich habe mich nämlich in den letzten Tagen durch die badischen Weine getrunken und ich dachte mir so, mein Gott, ich versuche den einfach mal. Und das ist nämlich ein Wein, der so ein bisschen auch in deine Richtung geht, Harry. Der hat wenig Säure, extrem wenig Säure, noch weniger als deiner.
Ja, absolut.
Und ist dabei trotzdem sehr vollmundig im Geschmack. Und leicht. Und das Gute daran ist, wenn man Spargel mit solchen Weinen kombiniert, Spargel hat so einen Stoff in sich, den man vielleicht aus diesen Sternfrüchten kennt. Das nennt sich Oxalsäure. Und wenn man da mit einem sauren Riesling drüber kloppt, dann kriegt man da manchmal einen Hau. Und solche Weine finde ich total klasse. Die hauen ja auch nicht die Soße, sondern der ist durch in den Tört, weil die Säure so extrem ist, dass in deinem Mund, wenn du einen Schluck Wein getrunken hast, ein Stück Spargel mit Soße Hollandaise im Mund hast, dass das dann alles zu einem Klumpen gerät. Das ist fantastisch. Und
ich freue mich gerade wieder, dass ich weiß nicht, bei dir wehen gerade sehr viele holländische Flaggen so im Hintergrund. Das ist wie, als würdest du gerade feiern. Das finde ich total schön, Tom. Harry, was sagst du denn zum Wein?
Ich finde ihn angenehm zum Trinken, jetzt wo ich meinen Wein weggespült habe und meine Geschmacksknospe nur auf diesen Wein eingestellt habe. Er ist butterweich.
Total.
Hat einen sehr runden Geschmack. Ganz am Ende kommt ein bisschen Säure durch, aber das ist wohl diesen Wein, diese Traube verschuldet. Nicht so stark wie meinen. Also wie meine Wein. Der hat weniger Säure. Da hat der Tommy schon recht gehabt. Er ist auch fruchtig, aber ich kriege einen Geschmack nicht heraus, der liegt mir auf der Zunge und ich weiß nicht.
Kenne ich ganz genau das Problem. Vielleicht kann der da die Wein. Kaiserin, jetzt habe ich Weinkaiserin weiterhelfen, wenn du den Geschmack, was sagt die Weinkaiserin, was schmeckst du?
Sowas wie alter Vorhaben? Das wollen wir doch nicht sagen.
Du wirst wieder degradiert.
Also ich hatte tatsächlich beim Riechen hatte ich gedacht, das könnte ein Weißburgunder sein, weil ich hatte sowas Florales, nicht so viel Fruchtiges in der Nase, wobei meine Nase, ihr wisst ja, das heißt erstmal nichts. Beim Geschmack fand ich es dann tatsächlich wie Harry auch ein bisschen fruchtiger. Bei mir kommt die Säure ein bisschen stärker durch und wäre nicht mehr beim Weißburgunder dann. Aber was das für eine Traube ist, also vielleicht ist es ja auch eine Blend.
Ja, das kann ich auch sagen. Harry, was würdest du sagen? Rebsorte hast du da?
Das wäre vermessen, wenn ich das sagen würde, ob das jetzt ein Chardonnay ist oder.
Nee, das glaube ich nicht.
Nee, es ist kein Chardonnay.
Soll ich mal die Hosen runterlassen?
Ich glaube, das ist ein Deutscher.
Ein Entschuldigung?
Jetzt kommt es auch runterlassen.
Ihr dürft es auspacken. Nein, 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 nein. Ihr dürft es auspacken und dürft.
Es ist
nein, das ist kein Grauburgunder. Das kann ich schon mal nee, vorwegnehmen.
Das wäre auch wirklich komisch. Okay, Grauburgunder, ja. Da kann man eine Menge mitmachen. Aber
dürft ihr mal lesen, was draufsteht? Chasselas. Chasselas.
So.
Chasselas. Und da muss ich sagen, hat Tom absolut recht, das ist ein Gutedel im Grunde genommen. Gutedel hat unterschiedliche Namensbezeichnungen, darunter fällt auch Chasselas. Ja. Und normalerweise, Chasselas kommt aus einer Gemeinde, Chasselas bei Masson, das liegt im Burgund. Das ist ungefähr der Ursprung des Namens dieser Rebsorte. Und Tom hat heute schon ganz richtig im Vorfeld, als wir uns unterhalten haben über Weine, erzählt, dass es ja diesen Gutedel-Rebsorte gibt, die ja vermeintlich verschrien ist, so nach dem Motto, sie ist schon vor 5000 Jahren in Ägypten an den Wänden schon abgebildet gewesen. Man hätte sie in den Pharaonengräbern im Tal der Könige abgebildet gesehen. Es wurde dann vor ein paar Jahren eine DNA-Bestimmung gemacht, dann rausgefunden, dass es das unbedingt nicht sein kann. Es könnte eher, entweder kommt es aus Frankreich, es kommt eher vielleicht aus Spanien oder eben aus der Schweiz. Hauptsächlich die Schweizer und jetzt wahrscheinlich auch deswegen ein bisschen im badischen Bereich rübergeschwappt, wird der Chasselas sozusagen angebaut. Und ich fand den Chasselas unheimlich reizvoll, weil ich habe den noch nie getrunken und ich dachte einfach, ich riskiere es. Ich möchte gerne wissen, wie schmeckt dieser Chasselas und habe natürlich die Weinbeschreibung auch durchgelesen und dieser Wein kommt vom Weingut Engler. Das ist beim Kaiserstuhl, das ist ungefähr, ich sage jetzt mal, nördlich vom Basel, zwischen Freiburg und Basel, so ein bisschen in der Mitte davon.
Ja, ich weiß, wo der Kaiserstuhl liegt.
Und das ist mittlerweile ein Familienbetrieb, so aus dem Jahre 1892, da haben die Großeltern in der Familie Engler das angefangen, einen Weinhang zu kaufen. Das wurde immer mehr ausgebaut und mittlerweile hat die Andrea Engler, die Tochter, dieses Weingut übernommen. Man kann es, glaube ich, nicht oft genug betonen, weil Winzerinnen langsam zwar im Kommen sind, aber es immer noch eine große Männerdomäne ist. Und hier auch wieder eine Winzerin diesen Weinhandel betreibt. Ich bin selber sehr, sehr, sehr positiv überrascht von diesem Wein. Und die haben halt, wie gesagt, Gutedel, sie haben auch Auxerrois, sie haben eben, wie gesagt, diesen Chasselas. Und der einzige Unterschied, den man jetzt vielleicht zu deinem noch sagen kann, außer dass er jetzt natürlich auch ein Grauburgunder bei dir ist, lieber Harry, aber deiner hat ja auch 5 Sterne, meiner hat 3 Sterne. Ach, das ist so noch ein bisschen.
Das ist, ich schätze mal, dass das eine hausinterne Bezeichnung ist.
Ich glaube, das ist eher ein Flaschendesign.
Also ja, das war ein Spaß.
War spitze.
Ja, das war ein Marketingmensch. Ja. Der muss seinen Job neu machen, weil ich würde grundsätzlich meinen Wein mit 5 Sterne versehen. Also egal, was die anderen sagen, mir steckt.
Da, und das ist da das halt Wichtigste sowieso, er muss ja schmecken. Aber das ist doch das Wichtigste.
Eben. Und das ist, für mich ist das ganz, ganz wichtig.
Schön.
Ich gehe nicht nach großen Namen, weil ich habe Weine getrunken, die sind so abartig teuer, die kosten 500, 700 Euro eine Flasche. Ich sage gleich dazu, ich habe das nicht ausgegeben. Nicht für eine Flasche. Ich denke nicht dran. Also, es gibt Weine, die sind ihr Geld wert. Es gibt Weine, wenn man sie vor 30 Jahren gekauft hat, für 60 Euro, die haben jetzt einen Wert von 350 Euro, wenn man sie dann liegen lassen. Mhm. Ja? Und wenn man ein Buch geführt hat, welcher Wein ist das und kann ich diesen Wein lagern? Entsprechend habe ich die Atmosphäre in meinem Keller, dass diese Wein gelagert wird, habe ich all diese Voraussetzungen. Deswegen bin ich weg von Namen. Und ich bekam mal eine Kiste Margaux Grand Cru geschenkt, 6 Flaschen in eine Kiste, in eine Holzkiste. Dann habe ich an einem Abend mal so eine Flasche aufgemacht und gesagt, ach, mach's mal auf. Der Name sagte mir schon was. Das ist ein bekanntes Weingut aus Frankreich. In dem Moment, wo ich die Flasche dann in den Ballon umgefüllt hatte und sie eine Stunde stehen hat lassen und ich dann meinen ersten Schluck getrunken hatte, dann wusste ich, dass diese Flasche alle fünf, die ich noch im Keller hatte, unter Verschluss kommen und nicht aus Versehen getrunken werden. Weil das ist ein Wein gewesen, den muss man bewusst trinken. Da möchte ich auch keine dicke Zigarre dazu rauchen, weil dann würde das würde den Geschmack auch wieder verfälschen. Da möchte ich auch keinen Käse und nichts dazu essen. Ich bin Raucher, ich gebe es zu. Aber bei diesem Wein rauche ich dann auch nicht. Weil dann möchte ich diesen Wein auf die Zunge zergehen lassen. Einbrecher, aufgepasst, die sechs Flaschen sind weg. Das lohnt sich nicht mehr. Also die sind alle weg. Aber ich gehe nicht nach Namen. Friedrich Meissner, mein Kollege, der das Glücksrad moderiert hat, der ist Weingutbesitzer. Der hat in Südfrankreich ein Weingut gekauft, hat sich mit dem Besitzer geeinigt, dass sie weniger, aber dafür bessere Qualitäten produzieren. Da konnte sich der Mann mit einfinden. Und ich habe seinen Weinen im Keller, meine Herren, da muss ich ganz ehrlich sagen, nicht nur, dass da Friedrich Meissner draufsteht, sondern da hat der Junge wirklich was geschafft, mit Hilfe von auch Professoren, und die das Weingut analysiert haben, die die Trauben und die Reben analysiert haben und gesagt, das ist das Beste, ihr müsst halt nur aufpassen, dass er wirklich nur die besten Trauben nimmt. Und das tun sie jetzt. Haben 30.000, 40.000 Liter weniger Wein, aber dafür...
Ja, Ari, so geht das. Nur so geht das. Und das merkt man auch hier an diesem... ich habe den Begriff Chasselas noch nie, oder Chasselas noch nie gehört. Ich kenne...
Nee, der Name war mir...
Nee, Gutedel kenne ich wohl, aber wie dem auch sei. Was toll ist an solchen Weinen, ist, die kann man wirklich sehr bald trinken. Zum Lagern weiß ich nicht. Also da, ich glaube, zum Lagern bräuchte man ein bisschen mehr.
Ich glaube, dafür ist er jetzt auch nicht gemacht, dass man ihn lagert. Ich glaube, das ist wirklich ein Wein, den man jung trinkt, den man. Genau. Und damit würde ich mal sagen, kommen wir zur ersten wirklichen Rubrik, und die da heißt Dites-moi.
Dites-moi. J'aime parler du vin. Dites-moi. Du vin rouge. Dites-moi. Blanc. Dites-moi. Et rosé.
Lieber Harry, das heißt, wir sind jetzt ein bisschen unter uns. Und du bist geboren, das darf ich, denke ich, ruhig sagen, 12. Mai 1949. Und das ist... richtig. Sternzeichen Stier. Im chinesischen Horoskop liegt das im Jahr des Erdebüffels. Ich weiß nicht, ob du das wusstest.
Nein.
Ah, dann weißt du es jetzt. Ja, es war auch Vollmond an diesem Tage. Und was jetzt aber ein bisschen unterschiedlich ist. Normalerweise mache ich mir immer den Spaß und frage dann, weißt du, welcher Song praktisch in den deutschen oder niederländischen, in diesem Fall niederländischen Charts, an dem Tag praktisch an Nummer 1 war. Das Problem ist, 1949 wurde das noch nicht so gelistet. Aber in dem Jahr 1949 gab es ein paar Nummer 1 Hits, und ich lese dir jetzt von denen mal drei vor, und du sagst mir, welches würde dir am liebsten zusagen, welches an deinem Geburtstag hätte laufen sollen. Das eine ist, das kommt mir spanisch vor, von Johannes Heesters. Das andere, wer soll das bezahlen, von Jupp Schmitz.
Ja.
Oder Mr. Moneymaker von Helga Wille und die Nicoletts.
Ich schätze mal, wer soll das bezahlen, kam zu der Zeit viel besser, weil ich war ein 7-Monats-Kind. Ich habe gerade vorige Woche in Den Haag meine Geburtsurkunde abgeholt, und wegen der Hochzeit. Und alles ab 1986 ist digitalisiert. Und meine Geburtsurkunde liegt noch im Archiv sozusagen unten in die Bücher. Und das wurde dann abgescannt und in dem Amt geschickt, wo ich mich befand. Und ich fand das sehr interessant zu lesen, was da in altholländisches Beamtenholländisch gestanden ist. Und ich bin nicht von meiner Mutter geboren worden, sondern aus meiner Mutter geboren worden. Wenn ich es übersetze. Und meine Mutter hatte keinen Beruf. In Holland ist das ja anders als hier in Deutschland. In Deutschland macht man eine Lehre. Und egal in welchem Beruf, aber dann ist man Geselle oder Gehilfe. Und dann hat man seine Prüfung. Und dann ist man der. Wer keine Ausbildung hat, ist sein Leben lang Hilfsarbeiter. Und das hat mein Vater uns sehr eingebläut. Mein Vater war ja also der erste Integrationsbeauftragte, bevor das Wort überhaupt erfunden worden ist. Und der hat gesagt, wenn du in Deutschland lebst, musst du die deutsche Sprache sprechen und du musst eine Ausbildung haben, eine Lehre. Ja, und meine Mutter hatte keine Lehre nach deutschem Recht und die war Telefonistin, die war Rezeptionistin, ohne Beruf. Es steht auch in der Geburtsurkunde, Magdalena Reinfeldt-Kallenberg, ohne Beruf. Und mein Vater war Kürschner. Kürschnermeister dann später.
Was du ja auch mal warst, ne?
Ich sollte es werden.
Du hast zumindest eine Ausbildung gemacht, oder?
Nein. Ich war im Betrieb meines Vaters und zwar als Lehrling Kürschner. Und ich wurde wegen nachgewiesener Desinteresse und Faulheit von meinem eigenen Vater geschasst. Ja, ich wurde geschasst. Und am nächsten Morgen, ich kam dann abends nach Hause, morgen brauchst du nicht mehr kommen, du taugst nichts. Und nächsten Morgen geht er in die Firma, da kommt seine Steuerberaterin und da sagt mein Vater, was mache ich mit dem Kerl? Der muss doch eine Lehre machen. Das kann doch nicht angehen, dass er ohne Ausbildung ist. Und er sagte, Fräulein Anneliese Bach, warte, schicken zu mir. Da bekam ich abends am Tisch erzählt, morgen früh, 9 Uhr, Fräulein Bach, Steuerbevollmächtigte, du machst eine Ausbildung als Steuerberatergehilfe. Da wurde ich eher nicht gefragt. Aber da habe ich gesagt, aus der Nummer komme ich nicht raus und diese Lehre habe ich dann durchgezogen. Und meine Prüfung bestanden. Ich bin also nach dem alten Bezeichnung Gehilfe im wirtschafts- und steuerberatenden Beruf, das heißt jetzt ganz ordinär Steuerfachgehilfe.
Sehr schön, sehr schön. Pass auf, ich mache mal Entweder-Oder-Fragen mit dir.
Ja.
Und dann noch ein paar Ich-habe-noch-nie-Fragen. Wir fangen mit Entweder-Oder an. Es ist ja, die EM steht ja vor der Tür. Und wie ist das beim Fußball? Stimmst du für Niederlande oder für Deutschland?
Wenn sie nicht gegeneinander spielen, bin ich für beide. Mhm. Also dann, wenn Deutschland spielt, bin ich immer für Deutschland. Ich wohne ja schon 55 Jahre hier.
Ja eben, ja, deswegen frage ich ja wieder so.
Das zählt. Ich wohne schon länger in Deutschland als manche Deutsche. Und wenn Holland spielt, bin ich hundertprozentig für Holland. Wenn sie gegeneinander spielen,
ja,
da bin ich für Holland.
Guck mal, da geht es dir genauso wie mir. Ich bin ja eigentlich gebürtig Österreicher. Das heißt, da geht es mir nicht anders.
Ja.
Wahrscheinlich werden wir bei dieser EM möglicherweise im Finale aufeinandertreffen. Abwaschen oder nicht abwaschen?
Wer kocht, wäscht nicht ab.
Klassik oder Schlager?
Und ich koche.
Ich habe das vorhin schon rausgehört. Klassik oder Schlager?
Ja, ich höre beides sehr gerne. Aber tagsüber dudelt bei mir sehr oft Schlager, ja. Mhm.
Geneva oder Gin?
Geneva.
Ganz klar. Ganz klar. Holländische oder deutsche Pommes?
Holländische.
Nord- oder Ostsee?
Ich muss euch das erklären. In Deutschland sind die Friteusen zu klein. Mhm. Ja, die haben diese kleine 5-Liter-Wanne. Da ist 5 Liter Öl drin. Darf ja nichts kosten. Wir sind ja hier, um Geld zu verdienen. Verstehen Sie? Ja? So, dann habe ich dann die Friteuse auf 170 Grad und da kommen die vorgebackene Pommes rein. Die Temperatur sackt ab auf 140, kommt langsam wieder hoch auf 180. Inzwischen haben sie sich schön voll mit Öl gesogen und es fehlt die Knusprigkeit und alles. Die holländischen Friteusen sind in der Regel entweder quadratisch, nicht rechteckig, sondern quadratisch, und da sind mindestens 12 Liter Öl drin. Wenn ich jetzt einschöpfe Pommes da reingehen, dann sinkt die Temperatur nicht auf 140, sondern auf 170. In dem Moment, wo ich das beobachte, dass die Temperatur wieder nach oben geht, dann schöpfe ich die raus und tue sie in die Friteuse nebenan, auch mit 12 Liter, auch mit 180 Grad, und tue sie da wieder rein. Und dann geht die Temperatur gar nicht mehr runter. So, und dann werden die Chips richtig frisch und knackig. Dann sind sie innen die weiche Kartoffel und außen haben sie diese wunderbare Kruste. Und dazu
hast du schon mal für Pommes Werbung gemacht?
Noch nicht.
Aber gerade hast du es. Also das muss ich dir wirklich lassen. Das ist wirklich exzellent, exzellent. Ich kann mir sogar vorstellen, dass du in deinem Wohnmobil eine eigene Friteuse hast. Also
nein.
Aber dann solltest du mal drüber nachdenken. Nächste Frage: Nord- oder Ostsee?
Du redest jetzt über Deutschland, ne?
Nö, ist egal.
Die Nordsee in Holland,
ja,
ist richtig See mit Strand, mit Ebbe und Flut. Mhm. Die Nordsee Deutschland ist Flut, kleiner Strand, und dann läuft das Wasser weg und dann kannst du durch schwarzen Sand laufen. Das Wasser hinterher. Stundenlang. Ja? Das ist nicht schön. Das Wattenmeer ist nicht mein Ding. Aber dann kommen wir zur Ostsee. Ja. Und da haben wir nicht nur den Kieler Bucht, sondern durch das neue Bundesland Mecklenburg-Vorpommern sind uns solche Perlen wie Wismar, Heiligendamm, die ganzen Beutenhagen, diese ganzen Küstenorte, ja, Kinders, das ist ein Genuss. Ich sage euch eins, ich wüsste all die Dörfer nicht, wenn ich kein Wohnmobil gehabt hätte.
Ja.
Weil ich da nicht sonst hingefahren wäre. Und da gibt es Dörfer, Fischerhäfen, und da gibt es Fischbackstuben, wo man so am Hafen direkt so einen richtigen herrlichen Kibbelinge und Bratfisch essen kann. Oh, Junge, da läuft einem das Wasser unter die Brücken zusammen. Das ist wirklich wahr. Das ist fantastisch. Also, holländische Nordsee und die deutsche Ostsee. Ich glaube, das sind meine Favoriten.
Sehr schön, sehr schön. Ich habe noch nie einem anderen Autofahrer den Stinkefinger gezeigt.
Ja, ist das strafbar?
Gut, wir gehen zur nächsten Frage über. Ich habe noch nie in einem Kinofilm geschlafen.
Im Kino nicht, aber zu Hause
okay. Bin
ich regelmäßig vorm Fernsehen eingeschlafen.
Ich habe noch nie einen Brief eingeworfen und versucht, ihn wiederzubekommen.
Stimmt. Ich habe noch nie einen Brief eingeworfen, den ich nicht abschicken wollte. Nee.
Und ich habe noch nie etwas nur aus Höflichkeit gegessen, obwohl es in Wahrheit fürchterlich schmeckte.
Ich rede mich dann drauf, oder darf ich leider nicht essen, ich bin Diabetiker. Apropos Sehr Diabetes. Schön. Ich sage immer, zu einem guten Wein darf man auch immer eine gute Praline essen.
Ja, du darfst uns gerne was voressen.
Ja, das ist natürlich der Pech, dass ich das nicht vorher gewusst habe, dass der Graf von Lauenstein mir heute wirklich diesen wunderbaren Pralinen zugeschickt hat. Und das sind wirklich zartbitter Auslese, handgefettete Trüffeln und Pralinen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ein Genuss, die allein schon anzuschauen, einmal probiert, schon verführt. Also das ist, ich zeige euch mal kurz das Prospekt. So, dann wisst ihr ungefähr,
wow,
was
das alles... sieht aber super
aus. Ach, mein Gott, das sieht richtig gut aus, ja. Also ja. Zum Glück können unsere Hörer das jetzt nicht sehen, ja, weil dann würden sie alle nach der Schokolade greifen.
Und nicht riechen. Also ich, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist ein Genuss, wenn ich das sage.
Mein Gott, man Reihe könnte ja wirklich glauben, dass Lauenstein unser Sponsor ist, das de facto nicht der Fall ist, aber was nicht ist, kann auch werden. Ich würde sagen, wir probieren doch mal den nächsten Wein. Was haltet ihr davon, Jungs?
Ich habe eine Frage. Ist dieser Wein von Frau Engels nicht zu kurz gekommen?
Möchtest du noch ein bisschen mehr?
Gerne. Frau Engler, also gut, Dietmar, hast du noch was zu sagen?
Doch, zwei Sachen noch. Harry, du bist ja nun wirklich schon sehr lang in diesem Geschäft auch drin und du hast viel erlebt. Ja. Vor allem Interviews und auch heute wieder wirst du Sachen gefragt. Welche Frage kannst du nicht mehr hören?
Da kommt bei mir die Sympathie für Menschen nach vorne. Derjenige, der mir die Frage stellt, für den ist es das erste Mal. Er steht vor mir und stellt mir diese eine Frage. Die meistgestellte Frage war, Harry, was sagten deine Assistentinnen immer zu dir, wenn sie das Mikrofon gebracht haben? Und dann habe ich gesagt, es tut mir leid, das darf ich nicht verraten. Ich habe mit den Mädels verabredet. Alles, was sie mir sagt, bleibt hier drin und wird nicht weitergegeben. Diese Frage wurde mir im Studio, ich bin ja in der Pause nicht von den Zuschauern weg, sondern ich bin hin und habe gesagt, normalerweise werdet ihr hier vollgelabert. Ihr habt jetzt die Chance, mir Fragen zu stellen. Und da das ja immer andere Zuschauer waren, war der erste Frage immer, Harry, ja, was sagen deine Assistentinnen zu mir? Erstmal den Mut zu haben, in ein Studio aufzustehen, die Frage zu stellen überhaupt. Ja, die Leute sind es ja nicht gewohnt, vor dem Mikrofon und Kamera zu stehen. Also sagte ich jeden Tag dasselbe Antwort. Mein Kameramann hat schon mal zu mir gesagt, Harry, soll ich hier stehen bleiben und die Antwort geben? Weil das sind immer dieselben Fragen. Ich habe gesagt, nee, das mache ich schon selber. Und ich sage ja, die Freundlichkeit gegenüber den Zuschauern, deine Fans, macht sich bezahlt, weil die Leute haben dich in eine gute Erinnerung. Und ich habe niemanden auflaufen lassen oder niemanden verletzt oder wehgetan. Nicht? Bei mir hat nie jemand verloren, sondern leider nicht gewonnen. Ist ein Riesenunterschied.
Ja, absolut. Sag mal, Harry, es gibt ja bei fast allen Menschen diese Situation, dass man beruflich oder gesellschaftlich nicht lachen darf. Ne? Also gab es mal eine Fernsehaufzeichnung oder gab es mal eine Fernsehshow oder eine Radioshow, in der du gearbeitet hast und du hattest dich nicht mehr unter Kontrolle. Jeder kennt heute, das ist ja viral geworden, dieses Video von diesem holländischen Quizmaster oder Talkmaster, der bei sich einem Gast im Zuschauerraum hat mit einer komischen Stimme und der scheitert daran, der Topmaster scheitert daran, seine Kontenance zu halten, und der lacht halt irgendwann mal. Und dann kriegt er noch den Vorwurf aus dem Zuschauerraum von einer Person: Wie können Sie es wagen, über einen Mann mit einer komischen Stimme zu lachen? Und diese Person aus dem Zuschauerraum hat auch eine komische Stimme. Und dann ist bei diesem Talkmaster total aus, der explodiert. Man weiß nicht, ob das gefaked
war. Übrigens, der Moderator war ein Belgier.
Oder Belgier? War es ein Belgier? Das
war ein Belgier. Und der hat seinen Job verloren. Der hat seinen Job deswegen verloren. Ich habe mal eine Situation gehabt. Im Teleshopping, da war ich im Hauptprogramm von RTL, und wir hatten ein Produkt, und das war so eine halbe Ente auf ein Holzbrett. Ja, so eine halbe Ente auf ein Holzbrett, und der hatte einen Fotosensor. Und wenn da jemand vorbeigelaufen ist, kam dann dieser Kopf rum und hat dann gesagt: I wanna go home, I wanna go home, oh, I wanna go home. Ja, und dann mit dem Schwanz gewedelt hinten. Es gab eine ähnliche Geschichte mit einem Fisch. Ja, da wissen wir sogar, dass die Queen Elizabeth, die hat sich so köstlich über das Ding amüsiert, das Ding hängt im Buckingham Palace.
Ja, ja? Dieser Wackelfisch, der so aussieht wie eine Jagdtrophäe, und wo der Fischschwanz so wackelt.
Alles richtig, so ein halber Fisch. Also von der Fisch von oben gesehen, oben durchgeschüttelt und auf ein Holzbrett gepackt.
Ja.
So, und jetzt wollte ich die Geschichte von der Queen erzählen, und ich wollte das machen, und jedes Mal habe ich gesagt, und in dem Moment, wo ich dann meine Hand bewegt habe, fing er wieder das Singen. Und ich musste irgendwann lachen, weil ich dachte, ey, das Ding fängt wieder an, und ich habe dann einen Lachkrampf gekriegt. Ich war nicht mehr in der Lage, überhaupt was zu sagen, weil jedes Mal wieder, wenn ich was sagen wollte, fing der Viech wieder an zu singen, bis dann jemand in mein Öhrchen geschrien hat: Hör auf, hör auf, wir haben 60.000 Stück verkauft und wir haben nur 5.000. Ja. Und das innerhalb von 3 Minuten, ja, 6 mal 68 Mark. Was war das? Wie viel ist das? 6.000 mal 68.
408.000.
408.000. Umsatz in 3 Minuten in heftiges Gelächter, ohne einen Satz gesagt zu haben.
Wahnsinn.
Das muss man einem mal nachmachen.
Wahnsinn. Und das hängt bei der Queen im Buckingham Palace.
Ja, ich hatte es als Ente und sie hatte es als Fisch.
Ah, ja. Über ihr Bett wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Apropos Buckingham Palace. Manchmal gibt es ja so Personen in Deutschland, die so voller Neid auf England, Belgien und auch auf die Niederlande gucken, weil die so ein Königshaus haben oder so. Bist du Royalist, würdest du sagen? Du
bist.
Hast du die mal getroffen? Hast du mal das niederländische Königshaus getroffen?
Ich habe damals meine Königin Beatrix getroffen. Ich habe natürlich Königin Juliana mit Prinz Bernhard in die goldene Kutsche vorbeifahren sehen. Wenn Prinzessdach war, da war ich mit meinen Eltern an der Straßenrand gestanden. Ich habe gesehen, wie ihre Großmutter in die schwarze Kutsche vorbeigefahren ist, wie sie in Delft beerdigt worden ist. Mhm. Und ich hatte die große Ehre, von unserer Botschaft in Berlin eingeladen worden zu sein, zum letzten Staatsbesuch von Beatrix an die Bundesrepublik Deutschland. Und da hatte ich dann auch Gelegenheit, Willem Alexander und Maxima zu treffen und denen die Hand zu schütteln. Das war ein für mich sehr erhebenden Moment. Und du überlegst dir, du bist Moderator, du bist redegewandt, du bist bereit, alles zu sagen, was du sagen werden musst, und dann stehst du 5 Minuten vorher, 4 Minuten, 3 Minuten vorher in der Reihe im Defilé, und dann heißt es einem: Was sag ich meine Königin, wenn ich vor ihr stehe? Und ich ich erinnerte mich noch, dass ich meine Mutter gesagt habe, Mama, morgen bin ich in Berlin und treffe die Königin und ich darf ihr die Hand schütteln. Mhm. Oh Junge, bin ich stolz auf dich, auf Holländisch. Ne? Mhm. Und dann stand ich vor Beatrix und ich wurde angekündigt, Televisiepräsentator Harry Weinfurt. Dag meneer Weinfurt, dag majesteit. Mijn moeder en ik zijn enorm trots dat ik vandaag hier zijn mag. Ja. Und das hat, dann hat sie so herzhaft gelacht, dass ich erst gemeint habe, habe ich jetzt was falsch gesagt?
Ja, aber das ist doch auch rührend, glaube ich.
In ihren langen Dienstjahren hat sie diesen Spruch wahrscheinlich noch nicht gehört.
Eben.
Ja? Eben. Ich weiß, dass ich diese Frau nie wieder sehen werde. Vielleicht auch, man weiß es nicht. Aber ich werde es auch nicht mehr sprechen. Aber dann kam ich dann die 2 Meter weiter zu Willem-Alexander und sagte, was haben Sie meine Mutter gesagt, dass sie so gelacht hat? Ich kenne meine Mutter. Ich habe gesagt, dass meine Mutter und ich stolz sind, dass ich heute ihr die Hand schütteln darf. Ich sagte, ey, das ist geil.
Hat er tatsächlich gesagt, das ist geil?
Ja, dann nicht das Wort geil, das existiert in Holland so nicht, aber ein ähnliches Wort. Und was dieselbe Bedeutung hat, dass es exorbitant ist. Und Maxi war dann auch eine sehr schöne Frau, sehr kräftigen Händedruck. Und 10 Minuten später, wie das Defilé vorbei war, sagte ich zu einem Konsulatsbeamten, sag mal, wo kann ich hier eine Zigarette rauchen? Ich sagte, hier auf dem Balkon. Und dann sagte Willem-Alexander, meneer Weinfurt, ich komme mit. Dann haben wir draußen beide ein Zigarettchen.
Das ist ja klasse. Also, sie sind richtig volksnah, ne?
Und anderthalb Jahre später war ich für die ARD als Königshausexperte bei der Intronisation, beim Einweihungszeremonie in Amsterdam. Und ich laufe abends zu der Dam hin und da lief Paul vor mir. Alexander mit Maxima und sind den Weg abgegangen in die Richtung dieser Kirche. Und ich sage, na von Majestät. Und sagte, Berlin? Berlin. Also der wusste mich noch unterzuordnen. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das zeichnet so einen Menschen aus, dass er nicht eine Phlegmatiker ist und keine Empathie hat, sondern dass er jeden einzelnen Menschen sehr wohl anschaut und wahrnimmt. Und nicht einfach sagt, guten Tag, guten Tag. Mhm. Ja. Und das beeindruckt mich und das macht mich zu einem Royalist.
Verstehe.
Und lieber Harry, wir können ja schon trotzdem jetzt mal Toms Wein, der ja schon lange atmet, mal eingießen. Weil du sagst, das macht dich zu einer Royalistin und du stehst auch einfach wirklich oder solche Menschen, die wirklich mit Wärme dir begegnen und anderen Menschen auch begegnen. Wie nach so einer langen Zeit hast du dir immer die Freude oder behältst du dir die Freude eigentlich auch immer, selbst deinen Job immer wieder frisch zu halten?
Ja, das ist das Interesse an den Menschen. Das ist für mich einen ganz wichtige Geschichte. In meinem Leben spielt meine Familie eine sehr, sehr große Rolle. Family first. Das ist das Wichtigste. Die Eltern und die Geschwister. Das ist eine Einheit und da passt nichts dazwischen. Da kann maximal jemand dazukommen. Und jetzt habe ich mit Iris eine Frau gefunden, die explizit genauso denkt. Über ihre Eltern. Ihre Eltern leben nicht mehr, meine Eltern leben nicht mehr. Mhm. Sie hat 2 Brüder und eine Schwester und ich habe 1 Bruder und 2 Schwestern. Also 2 Jungs und 2 Mädels. Wir kommen als eine 6-köpfige Familie. Und da lernt man diesen Zusammenhalt. Mhm. Und das ist einfach das Zusammengehörigkeitsgefühl ist für mich wichtig. Aber ich komme jetzt nicht mehr auf eine richtige Antwort für deine Frage, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wie du dir einfach den Beruf frisch hältst, dass du dir immer den Spaß behalten kannst. Denn das, was grundsätzlich rüberkommt, wenn man dich irgendwo im Internet findet, ne, mit allen Bildern, die es gibt, wenn man die Videos sieht, wenn man dich vor der Kamera sieht, du strahlst immer eine so große Warmherzigkeit aus und mit einem so großen Lächeln. Und da wird nichts gespielt, weißt du? Und wie behältst du dir das?
Das kannst du nicht. Ich bin kein Schauspieler. Ja, der kann sein Gesicht auf 7:30, 7:30, 11:30, 12:30 schalten. Das kann ich nicht. Leute, die sich im Fernsehen verstellen, die entlarven sich nach kürzester Zeit selbst, weil sie es dann nicht durchhalten. Dann zeigen sie ihr wahres Gesicht. Dann zeige ich doch lieber gleich von vornherein mein wahres Gesicht. Und so bin ich, wie ich bin. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, ich war in meinem Berufsleben, bevor ich zum Fernsehen kam, sehr erfolgreich. Habe ich hart gearbeitet und dann kam ich durch Zufall zum Fernsehen. Auch da habe ich wahnsinnig hart und fleißig gearbeitet. Aber dann passiert das Komische, dann kommt man auf die Bühne rauf, dann hat man noch nichts geleistet und dann kriegt man schon Applaus. Und das muss man unterscheiden können. Das ist ein Höflichkeitsapplaus. Wir begrüßen den Moderator mit einem herzlichen Applaus. Dieser Applaus ist nicht wichtig, weil das macht man aus Höflichkeit. Der Applaus, wenn man sich verabschiedet und sagt, ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, noch vielen herzlichen Dank, dass Sie heute Abend meine Gäste waren. Tschüss, Ihr Harry Weinfurt. Und wenn man da einen Riesenapplaus bekommt, den hast du dir verdient. Nur viele Leute bekommen einen Dankbarkeits- oder einen Höflichkeitsapplaus und glauben, dass sie dadurch schon alles geschafft haben. Das haben sie nicht. Ein Applaus muss man sich, das eine kriegt man geschenkt, das andere muss man verdienen. Und wenn man erfolgreich ist, dann wird man auch ein bisschen süchtig nach diesem Applaus. Also was strengt man sich besonders an, diesen Applaus auch zu verdienen. Und dann geht das gut, dann funktioniert das. Arroganz. Verstehe. Alle meine Kolleginnen und Kollegen, die glauben, weil sie dreimal geliftet, fünfmal die Bussen haben operieren lassen, literweise Botox in die Oberlippen haben spritzen lassen, dass sie was Besonderes sind. Nein, die müssen sich erst mal beweisen, dass sie was können.
Also Dietmar, lass das Botox mal weg.
Okay, ich nehm Harry beim Wort.
Rotwein.
Ja, ich würde mal sagen, wir fragen mal unsere Weinprinzessin, was sie an ihrem Glas riecht, wenn sie meinen Wein so in die Nase strömen lässt.
Boah. Tom, wen meinst du mit
Weinprinzessin? Weinkaiserin.
Weinkaiserin.
Die Kaiserin aus der Heckscherstraße. Hau raus.
Ich rieche da gar nicht so viel, wie ich sonst beim Rotwein erwarte. Ich rieche etwas Kirsch. Dunkle Früchte eher. Und bin sehr gespannt, wie er dann am Ende schmeckt. Wahrscheinlich.
Was sagt unser Gast?
Alter Vorhang.
Pfeffer. Nein? Ich schmecke Pfeffer.
Wir sind noch beim Geruch.
Entschuldigung bitte. Meine Nase ist in Ordnung, aber meine Geschmacksknospen sind umso empfindlicher.
Gut. Dann, Harry ist auf der Überholspur. Harry hat den Turbo eingelegt. Dietmar, hau du mal raus. Was riechst du?
Also ich bin im ersten Augenblick schon mal sehr, sehr verwundert, weil deutsche Rotweine meistens von der Qualität her gesehen nie so starken Geruch haben. Da ist mit Sicherheit Fass im Spiel, der ist bestimmt im Barrique gewesen. Das ist riecht nicht so wie deutsche Rotweine, wie ich finde, normalerweise riechen. Viel dunkler, man könnte glatt meinen, der kommt aus Frankreich. Er hat dunkle Fruchtnoten. Das Pfeffrige könnte ich mir sogar auch schon rausriechen, was Harry gemeint hat. Es ist so, dass ich seit 2016 tatsächlich im badischen Bereich erstmalig sogar andere Rebsorten angebaut werden dürfen. Darunter fällt zum Beispiel auch Tempranillo, was man in Deutschland eigentlich selten hat. Das ist es jetzt nicht, aber es ist auch kein Regent.
Ich glaube, dass man hier eher den Gutedel erwischen würde. Ich weiß es nicht, aber er tut mich an einen Barrique ausgebauten Gutedel erinnern, aber ich weiß es nicht.
Ja, also wie gesagt, Tempranillo, wie gesagt, ist neu. Lagrein darf in Baden jetzt mittlerweile angebaut werden, ebenso wie Frühburgunder und Zweigelt, soweit ich jetzt auch noch weiß. Ja. Ich glaube aber, und das ist etwas, was ich ja schon bei Hendrik Thoma immer schon gesagt habe und auch als wir bei ihm zu Gegenbesuch waren, ich auch rausgefunden habe. Ich bin nach wie vor, weil ich immer noch so einen Geruch drin habe, den ich rausrieche. Ich glaube, das ist mehr oder weniger ein Pinot Noir beziehungsweise ein Spätburgunder. Auf jeden Fall im Fass, im Barrique ausgebaut.
Dietmar, ohne Punkte.
Also ich will euch nur zeigen, dass der Knoten noch original verschlossen ist. Ja.
Ja. Hoppala, nicht randalieren, da, Jungs. Dietmar, das hast du wirklich sehr, sehr schön gesagt. Das ist tatsächlich einer. Das ist ein Pinot Noir. Weil, ja, man merkt das auch an dieser Frucht. Und ich finde, das, was ihr als Pfeffer beschreibt, würde ich einen Gang runterschreiben als Tabaknoten. Wir haben es hier nämlich mit einem Spätburgunder von der Lösswand von 2018 von niemand Geringerem als Arndt Köbelin zu tun. Aber ich hau mal erstmal unseren Trinkspruch raus, damit wir den auch in die Kiel kriegen. Ich habe mir folgenden Trinkspruch überlegt. In Weinen aus Baden könnte ich baden, doch ich möchte nicht nach ihnen stinken, drum sollten wir ihn besser trinken. Danke, Harry, dass du unser Gast bist und zum Wohle.
Sehr zum Wohle. Prost.
Sehr zum Wohle. Prost.
Arndt Köbelin, der ist so in etwa meine Generation, Jahrgang 1970. Das ist der Winzer dieses Weines. Der war als kleiner Steppke schon, also als kleiner Junge schon, so fasziniert und immer dabei im elterlichen Betrieb bei der Weinlese. Und das sieht man auch auf seiner Homepage, da gibt es so altes Fotomaterial. Seine Großeltern haben angefangen, vor dem Krieg schon Weine für Winzergenossenschaften so als Grundsekt anzubauen. Der Vater hat es in den, ich glaube 1957 sowas, das Weingut übernommen und da hat irgendwann mal auch der Arndt dann mitgeholfen. Mittlerweile ist das ein sehr moderner Betrieb. Die arbeiten biozertifiziert, also nach Biomaßstäben. Die hauen den Maischekuchen nicht einfach weg, die hauen den auf den Acker, weil da stecken noch sehr viele Nährstoffe drin, nachdem da alles rausgezogen ist, was da rauszuziehen ist. Und die haben eine irrsinnige Vielfalt, die machen auch Schnäpse und die haben einen richtig coolen Weinkeller. Also das Unternehmen ist eben an der Lösswand. Da kommt man durch so kleine Wege dahin. Und das Gebäude, was sie da haben, um Weine als Probierstube oder zum Einlagern zu präsentieren, das ist wunderbar. Das ist wirklich, das gefällt jedem Hamburger. Das ist so ein ganz schnittiges, aufs Wesentliche reduzierte Gebäude mit einer Dachterrasse, wo man dann da draufstehen kann und über das ganze, über die ganze Landschaft gucken kann. Und das ist nämlich ein Wein vom Kaiserstuhl. Und das ist eine ganz besondere Gegend. Also das war mal ein Vulkan vor Jahrmillionen und dann, nachdem die Eiszeit vorbei war und da noch nichts wuchs, blies der Wind den ganzen, das ganze Erdreich, das Umland, teilweise auch vom Rhein rüber und es hat sich Löss gebildet. Das ist also so eine Art lehmige, steinige, tonige Atmosphäre, die so eine Schicht, die sich über dieses Vulkangestein gelegt hat. Und somit hat dieser Boden nicht nur eine gewisse Nährstoffreichheit durch die Mineralien und so weiter. Nein, Löss hat auch diese Fähigkeit, diese wunderbare Fähigkeit, Wasser gut zu speichern. Und das tut Pinots einfach wahnsinnig gut. Also diese Regulierung aus Feuchtigkeit und Temperatur, und das ist da sehr wichtig, weil es da eben sehr viel Sonne gibt. Und die Weinberge sind halt nicht besonders hoch. Die liegen 200 bis 350 Meter bei dem Meeresspiegel. Aber diese Böden ermöglichen einfach dem Winzer auch ältere Rebstöcke anzubauen. Die sind da um die 45 bis 50 Jahre alt. Und das schmeckt man auch. Da ist nicht viel Manipulation im Wege. Natürlich ist da mal Barrique im Spiel oder sowas. Aber solche eleganten, fruchtigen und saftigen Pinots, die finde ich so toll. Und da meint man fast, man wäre im Burgund. Das ist ja nicht weit. Aber
war das schon der
Wein? Nein, das war einfach meine Lobeshymne auf diesen Wein. Ich finde den einfach super, weil der passt also wunderbar zu Flammkuchen mit Steinpilzen und
Skamorza. Tom, ich unterbreche ich ungern, zu Ende. Weil du, naja, nee, wirklich, muss man, nee,
als ich bin gleich zu
es
Ende.
Ist wirklich, nee, es ist wirklich so, was du alles immer darüber berichtest, ist so schön und so toll. Und ich muss dir jetzt auch mal eine Lobeshymne geben, ja, weil ich darum hake ich ein, ja. Für einen deutschen Rotwein finde ich den wirklich, ich meine, es gibt viele deutsche gute Großweine, aber der ist wirklich großartig. Im Geschmack finde ich ihn tatsächlich gar nicht so schwer, wie er im Geruch teilweise rüberkommt. Ja. Und ich sage dir mal, ich habe schon unheimlich tolle Spätburgunder aus dem Bereich der Nahe schon so getrunken. Und ich muss sagen, das ist der erste richtig top badische Rotwein, den ich
ja, jetzt hier und trinke. Da ist, du merkst auch so eine Samtigkeit, die nicht zu viel ist. Das ist nicht so, dass dir der ganze Mund austrocknet. Du hast einen Rotwein, wo du dann denkst, du drehst ab. Und dieser Wein passt wunderbar, wie ich schon sagte, zu Flammkuchen mit Steinpilzen und zum geräucherten Mozzarella und ein bisschen Trüffelöl oder einfach einer Brotzeitplatte oder Romadur-Käse oder sowas. Aber solche Weine trinke ich am liebsten, wenn ein richtiges Hamburger Schiedwetter ist. Ne? Wenn es so richtig ordentlich grau und diesig ist, man nicht vor die Tür gehen will, dann kriegt man nämlich die ganze Sonne von diesem verdammten Kaiserstuhl plötzlich in die Seele rein. Und insofern, das ist ein richtig toller Stimmungsaufheller, finde ich.
Hast du schon mal Werbung für Rotwein gemacht?
Nee, aber für den würde ich es machen, sofort.
Harry, das macht er jedes Mal so bei uns, ja, wirklich.
Ich muss mal kurz was auch wissen. Er hat in vielem so recht. Dieser Wein bietet einem wirklich was an. Er hat einen für mich kräftigen Geruch, kräftiger als der Geschmack. Und das ist... das zeichnet ein Wein ja aus, dass er seinen Geruch abgibt und dass der Geschmack erst sich im Mund entfaltet. Und der Kaiserstuhl als solches ist mir ja bekannt. Ich kenne den Kaiserstuhl persönlich, war schon rundherum gelaufen. Das ist da gut, dass dieser Lösswand der Herkunft ist und den Charakter dieser Wein bestimmt. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich wusste auch nicht, dass Lösswand angeschwebtes Erdgut ist. Ich habe gemeint, Lösswand ist immer dieses Vulkangestein, was da vorhanden war.
Nee.
Abgebröckeltes.
Ja, dieses Vulkanische ist meistens sehr starr und sehr mineralhaltig und voller Energie für Pflanzen oder sowas. Aber es ist natürlich auch hart und starr. Und wie gesagt, nach der Eiszeit hat die Winde diese ganze Erosion verursachten. Da kam dieses Zeugs rüber und das ist irrsinnig gut für Weine. Und das ist auch, Löss kommt sehr häufig fast in allen Weinanbauregionen von Baden vor, mit unterschiedlichen Mischungen. Also das Vulkanische ist wohl einzigartig am Kaiserstuhl. Dann gibt es aber auch noch Gneis. Das sind so verschiedene Gesteins- und Geröllmischungen, die manchmal da durchgemischt werden, oder Kieselsteine, so quarzige Sachen. Und die haben alle einen Einfluss auf das, was wir gerade auch auf der Zunge spüren. So eine gewisse Mineralität und ich finde den sehr charmant und sehr samtig und sehr elegant und ich mag sowas sehr gerne. Oder Jungs, probiert sowas mal zu einem Lammrücken, den man einmal in der Mitte aufschlitzt, links und rechts nochmal so kleine Taschen macht, ein bisschen Pfeffer und Salz drüber, in Butter anbraten mit ein bisschen Speck und dann mit Knoblauch und Rosmarin und in den Ofen schieben. Und dann habt ihr ein Essen, das macht euch fertig. Und diesen Wein dazu, der es damit aufnehmen kann, Heidewitzka, man muss nicht immer nach Frankreich, man muss nicht immer ins Burgund. Die Deutschen in Baden, die können den wirklich fast das Wasser reichen. Da ist ordentlich was los im Glas.
Ich wollte auch noch was wissen, Tommy.
Ja, bitte.
Der Name Arndt Köbelin.
Ja.
ist nicht unbedingt ein badischer Name. Diesen Namen würde ich eher im Bereich Berlin-Brandenburg hinzaubern.
Ja, ich weiß, so Färbeliner Straße, Köbeliner Straße. Die Familie ist tatsächlich vor, also das ist das, was die auf ihrer Homepage präsentieren. Der Großvater war schon Winzer in dem Areal dort und der hat schon für Winzergenossenschaften Grundsekte produziert, während man sich dann sukzessiv dann über den Vater bis zu dem jetzigen Chef des Hauses dazu entschlossen hat, hochwertige Bio-Weine herzustellen mit einer Biodiversität auf den Äckern und so weiter. Also das ist schon, die sind schon ortsansässig. Und seine Frau zum Beispiel, die Monika, das ist, die stammt auch aus einer Winzerfamilie da aus Baden. Die macht das Marketing, also die Verwaltung und den Vertrieb und so weiter. Das ist ein Familienbetrieb, die haben Kinder, der eine Sohn ist, glaube ich, gerade so volljährig geworden, die andere ist 10, die Tochter ist 10 Jahre alt. Dann haben die natürlich einen Kellermeister und ein paar Mitarbeiter da. Aber die sind schon sehr bodenständig und sehr, sehr ortsverbunden dort. Also das ist jetzt nicht so das sind nicht so Zugroste oder wie man das nennt. Falsche 50er, das ist schon aber mindestens 3 Generationen jetzt im Familienbesitz. Und die machen das toll, finde ich. Also ich finde den sehr elegant und sehr charmant, diesen Pinot Noir.
Ich habe jetzt etwas gemacht, was die Cornelia Poletto verpönt. Ich habe mir noch eine Praline Halbbitter-Schokolade gegönnt und dadurch ein kleines Schlückchen von diesem Wein getrunken.
Ja.
Mit diesem Schokoladengeschmack im Hintergrund. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon ein Knaller.
Ja, ne?
Das ist schon was Besonderes.
Das freut mich wirklich sehr. Und wir sind schon bei unserer dritten und letzten Rubrik oder vorletzten Rubrik, die da heißt Tombola.
Oh.
Tombola.
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 Tombola. Also keine Panik auf dem Erdball. Die Regeln sind ganz schnell erklärt. Ich stelle euch jetzt gleich 3 Fragen und gebe euch 3 Antwortmöglichkeiten. Wer falsch antwortet, muss trinken. Und weil ich die Fragen ja schon kenne, weil ich sie vorbereitet habe, trinke ich mit, wenn meine Weinkaiserin die Fragen falsch beantwortet. Also.
Und dazu sind diese wunderbaren kleinen Zusatzfläschchen gedacht.
Ja. Also in diese Tüte hier.
Richtig. Genau. Ganz genau.
Die Reihenfolge dessen, wie du das natürlich trinken willst, ob du erst den grünen Ekellikör,
muss ich erst mal rausholen, was da drin
oder
ist.
Dann den Kräuterlikör, den man auf dem Berg trinkt.
Ach du liebe Gott.
Ja, also Arena der Perversionen. Jungs, konzentriert euch, es wird ernst. Also, Baden ist die südlichste Weinanbauregion Deutschlands. Dadurch gibt es dort Tierarten, die man nicht unbedingt dort erwartet. Welche der folgenden 3 Tiere gibt es nicht in Baden in freier Wildbahn? A. Den Bienenfresser, B. die Gottesanbeterin oder C. den zweifarbigen Blattsteiger? A, B oder C? Fangen wir mal mit unserer Weinprinzessin an. Gibt es
Kaiserin.
Weinkaiserin, Entschuldigung.
So viel Zeit muss sein.
Also A war,
ich würde sagen,
der Bienenfresser, B die Gottesanbeterin, C den zweifarbigen Blattsteiger.
Ich find den zweifarbigen Blattsteiger ganz toll. Gut. Den
was sagt Harry?
Der Bienenfresser.
A, B oder C?
Der Bienenfresser.
Bienenfresser. A. Was sagt Dietmar?
Ah, ich finde es toll. Ich nehme die goldene Mitte. Ich bin mal bei der Gottesanbeterin.
Wohl an. Dann dürfen Harry und Dietmar trinken, denn der Bienenfresser ist sowas wie der Eisvogel, ein bunter kleiner Vogel, den es dort tatsächlich gibt. Die Gottesanbeterin gibt es dort auch. Aber den zweifarbigen Blattstarker, den gibt es nur in Südamerika. Das ist nämlich ein Feigefrosch.
Ah, ja.
Ah, okay.
Also, aber ich habe es gewusst, aber ich dachte mir, ich trinke mit Harry zusammen.
Aber ja, haut euch mal euren Feigift rein.
Aber ich muss eigentlich sagen, ich habe ja hier einen Teich gebaut bei mir und ich habe keine Fische drin. Hm. Aber ich habe einen Eisvogel.
Siehst du? Oh, und das sind doch reizende Vögel, die finde ich total.
Ich dachte schon, du hast diesen Blattfresser hier.
Aber ich wusste nicht, dass die Eisvögel auch in Weinbergen ihr Unwesen treiben. Ich habe immer schon los.
Also,
die Hauptfarbe dieser Vögel ist ja auch blau.
Hey, das war ein Wortspiel. Also trinken wir jetzt
das war ein Wortspiel.
Ja, aber trinken wir jetzt das blaue Fläschchen oder trinken wir das grüne Fläschchen dafür? Nee,
ich nehme das blaue Fläschchen.
Gut, dann trinken wir dir das blaue.
Müssen wir das auf Rest-Ex?
Man muss auch mal Nein sagen.
Ja, leider, leider, ja. So, Harry, auf dich.
Auf euch. Prost.
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 Meine Kaiserin, ich liebe dich.
Ja, ganz genau. Du sprichst mir aus der Seele.
Da hast du so einen
guten Wein gehabt.
Und dann kriegst du so einen Klopfer in der Hand. Du. Nein.
Strafe muss sein, Jungs. Und jetzt geht's weiter mit der zweiten Frage. Okay. Karl der Dritte brachte im Jahre 884 folgende Traube an den Bodensee. Den Gewürztraminer, den Pinot Noir oder den Riesling.
Wer darf antworten?
Wer ist dran?
Ja, fangen wir mal mit unserem Gast an, Harry.
Den Gewürztraminer.
Was sagt die Weinkaiserin?
Den Riesling.
Was sagt Dietmar?
Gewürztraminer.
Ich glaube, wir müssen trinken, Weinkaiserin.
Ich möchte festhalten, ich hatte vier Fragen in Folge richtig, weil bei Gregor Meiler hatten wir alle drei richtig das, gemeinsam, Tom. Und jetzt heute die erste.
Das ist eine Sportliche.
Ich hätte gern den Unterberg getrunken mit dir.
Zu den Unterberg kann ich euch auch noch eine Geschichte erzählen. Mein Vater ist jahrelang zwischen Amsterdam und Frankfurt hin und her gependelt. Und an Bord von Olympic Airways gab es für die Gäste immer so kleine Schnapsfläschchen. Gin und Whisky und Cognac und was es alles so gab. Und mein Vater hat die Stewardessen und Stewards, die kannte mein Vater dann nach ein paar Monaten schon. Und die gaben ihm immer eine Tasche voll mit. Und mein Vater hat die in einen Schachtel aufgehoben. Und ich bin als Kind dann mal öfters mal hin und habe mal so ein Fläschchen aufgehoben. Oh, lecker, lecker, lecker. Und dann bin ich auch mal an eine Flasche Unterberg geraten. Und ich habe gemeint, ich konnte das A nicht lesen, weil das Deutsch war. Und B, ich habe gemeint, da war eine Flasche mit einer giftigen Chemikalie, die in der Pelzbranche benutzt wird, um das Fell weich zu machen. Und ich habe gemeint, dass das dieser Unterberg ist. Später habe ich dann erfahren, dass Unterberg ein Getränk ist mit 47 Kräuter oder wie viel. Und dass das sogar gut sein soll.
Es ist nicht schlecht. Es gibt Schlimmeres. Also es ist so ein bisschen so der Ramazzotti Deutschlands oder der Werner Deutschlands.
Tom, es tut mir leid, ich dachte, nicht. Das wäre lecker.
Aus. Den Unterberg, den kann ich noch verknusen, diese Zuckerplörren nicht. Fahren wir fort mit der vierten Frage, mit der dritten.
Oh, der Unterberg wirkt, ne?
Wir fahren fort mit der dritten Frage und letzten Frage. Seid ihr bereit?
Jo.
Gut. Und hier kommt die letzte Frage der Tombola. Bei der Weinlese von Hand bekommen Winzer A. Häufiger als der durchschnittliche Teil der einheimischen Bevölkerung den Biss der Aspiswipper zu spüren, der zwar schmerzhaft, aber nicht lebensbedrohlich ist. B. Das sogenannte Winzersyndrom, einen vorübergehenden Verlust des Geruchssinns, da die geschnittenen Pflanzen einen phenolhaltigen Abwehrstoff ausscheiden, der neuesten Forschungen zufolge einen Hinweis liefert, dass Pflanzen Stress empfinden und über diesen Stoff miteinander kommunizieren. Oder ist es C. Klebrige Hände, die den Lesehelfern und Winzern signalisiert, dass die Trauben reif sind. Ist es A, B oder C? A, die Schlange, B, der Geruchssinn der Winzer, oder ist es C, die klebrigen Hände?
Also ich glaube, Tommy hat jetzt gerade eine Verbindung zwischen Corona, Geruchssinnsverlust und Pheromone da hergestellt. Vielleicht ist die Rätselslösung für die Pandemie ein gutes Glas Rotwein.
Aber auf jeden Fall. Aber wenn du dich entscheiden musst, Harry, zwischen A, B oder C.
Ja, schade. Ich nehme C.
Du nimmst C. Du sagst die klebrigen Hände. Was sagt unsere Weinkaiserin?
Die Kaiserin sagt B.
B. Und was sagt der Dietmar?
Ich sage C.
Weinkaiserin zum Wohle.
Ach nein. Ja.
Yes. Es sind die klebrigen Hände, denn natürlich ist der Zuckergehalt der Trauben und der Pflanze einfach ein Hinweis darauf, dass die Ernte vollzogen werden sollte. Und insofern,
ich mache auch Sympathie mit
Harry. Da muss ich auch mitmachen.
Oh, du bist ja süß. Prost, Harry.
Harry, ja, gut, okay, komm, danke.
Prost, Tommy, Prost, Dietmar, Prost, Thomas.
Ja. Prost.
Ich mir jetzt Klopfer, Apfel, ich kotze davon. Ja. Das ist ja schlimm.
Und dann sind wir auch schon.
Was tun wir unsere Kinder an?
Ach, ich weiß nicht, willst du noch Kinder haben?
Nein, aber die saufen das Zeug doch, weil es billig ist.
Ja, ich glaube aber, die Zeiten sind vorbei, weil meine Nichte zum Beispiel ist eine wirklich Anfang 20 und die trinkt schon wirklich sehr genussvoll lieber Sachen, die ihr schmecken, als
Harry, ich glaube, du brauchst keine Angst zu haben, weil ich glaube, unsere Produktion kauft all die Klopfer auf, um sie uns hier zu geben.
Ja.
Genau. Also, kommen wir zur Abstimmung, ihr Lieben. Was sagt unsere Weinprinzessin? Welcher Wein hat dir heute am besten gefallen?
Die 1, das ist der Wein von Harry.
Was sagt Harry? Welcher Wein hat dir am besten gefallen?
Auch wenn es vermessen klingt, ich sage die Nummer 1.
Ja, und Dietmar?
Ich, ist das sau schwer. Meiner ist es nicht, obwohl ich den auch toll finde. Ich sag Tom. Weil es ein überraschender Pinot bzw. Spätburgunder ist, aber der sehr, weil er rot ist zwar, aber gleich auf eigentlich mit Harrys ist, aber trotzdem, weil er mich sehr überrascht hat, weil ich ein Rotweintrinker bin, gebe ich Tom den Punkt. Aber nichtsdestotrotz hat in diesem Sinne, ach nee, Tom, du musst ja auch noch sagen.
Ja, Entschuldige. Ich sag tatsächlich Dietmar, dein Wein hat mir am besten gefallen, aus dem einfachen Grunde, den Pinot, den mag ich auch sehr gerne. Ich mag auch gerne dann Grauburgunder, Harry, ich finde diesen Gutedel, das ist so eine spezielle Rebsorte und ich finde, die verdient einen gewissen Respekt und die ist so schön, so süffig, so trinkbar, die hat so ein schönes Gaumengefühl. Ich entscheide mich für Dietmars Wein und somit hat folgender Wein gewonnen. Der von Harry, denn er hat die Punkte der Weinkaiserin, deinen eigenen. Und Dietmar und unsere Weine sind wie immer mit dabei. Und es gibt eigentlich keine Verlierer, wie wir das schon häufig gesagt haben. Alle Weine, die wir heute vorgestellt haben, sind trinkbar. Und jetzt gibt es eigentlich nur noch eine Aufgabe für dich, Harry. Nämlich Dietmar. Ja.
Und zwar, lieber Harry, du hast diese drei Weine vor dir.
Ja.
Und du hast ja auch eine Sendung, wo du Filmklassiker vorstellst.
Ja.
Ja. Jetzt stell dir einfach vor, welche Weine würdest du welchen Filmklassiker zuordnen?
Ich würde den Rotwein Casablanca zuordnen.
Aha.
Weil ich kenne das Restaurant, wo ein sehr wichtiger Teil von diesem Film gedreht wurde. Und da würde dieser Rotwein hervorragend hinpassen. Das war in, das Restaurant ist nicht in Casablanca.
Marrakesch.
Marrakesch, ja. Ja. Da war dieser Film auch der Mann, der zu viel wusste. Mhm. Und da habe ich schon dreimal gegessen inzwischen. Und da würde dieser Rotwein hinpassen.
Das stimmt.
Sehr schön.
Das stimmt voll, weil die Tangine-Gerichte sind super da. Die passen auch.
Ja, herrlich.
Was wäre mit dem
Wein von Sina?
Oder dein Wein?
Meinen Wein würde ich in einen Film sehen mit Kurt Jürgens, des Teufels General.
Oh ja.
Oh ja.
Oh ja. Oh ja.
Ja?
Oh, der, ganz toll. Ja.
Der Charmeur, der Lebemann, der Charaktertyp, überhaupt ein Typ, der Kurt Jürgens, dem würde ich meinen Wein geben. Da ich den Wein von Dietmar etwas lieblicher empfinde, müsste ich da einen Filmklassiker nehmen, wo eine Frau eine Hauptrolle spielt, und das ist dann Frühstück bei Tiffany.
Oh, Audrey Hepburn.
Sehr schön. Sehr schön.
Ja, aber das kann ich nur bestätigen, das entspricht diesen Weinen total. Harry, bevor wir uns Adieu sagen für heute, habe ich noch eine Sache, die ich unseren Zuhörern gerne an Informationen weiter verbreiten möchte. Und zwar, wenn ihr irgendwelche Anregungen oder Kritik oder so etwas haben wollt oder Weinprinzessin sein wollt, meldet euch bei ask-berlin.de, info@ask-berlin.de. Oder Dietmar?
Oder wenn ihr gar zur Weinkaiserin aufsteigen möchtet, also wenn ihr sozusagen in den Annalen der In Vino Veritas, In Vino Verbi was Podcasts aufsteigen möchtet, dann natürlich auch bei Instagram liked uns. Wir würden uns sehr freuen.
Absolut.
Und in diesem Sinne kann man eigentlich nur noch eines sagen, nämlich, lieber Harry, als unser Gast hast du das letzte Wort und du darfst gerne noch etwas sagen zu uns oder in die Welt hinaus, was dir wichtig ist.
Ja, jetzt könnte ich natürlich staatstragende Geschichten erzählen, aber was ich in erster Linie loswerden möchte, ist, bleibt alle gesund und trinkt ein Glas Wein. Es hat nicht geschadet. Also es hat mir über die ganze Pandemie nicht geschadet. Mein Wein Konsum ist nicht mehr geworden, aber besser. Und das ist auch schon mal was wert. Wenn man sagt, es muss nicht die Menge sein, sondern es muss die Qualität sein. Und ich möchte mich bei Tommy und bei Dietmar und natürlich bei Thomas, unserer Weinkaiserin, herzlich bedanken, dass sie mich eingeladen haben. Und die Zuhörer, ihr hört es zu einer anderen Uhrzeit, als dass wir es eingespielt haben, eingesprochen haben. Und sie wissen nicht die Hälfte, was wir wissen. Mein Computer ist inzwischen dreimal abgestürzt. Ich musste immer mich wieder neu einwählen. Ich bin bald verzweifelt hier. Ich habe die Schokolade nicht gegessen, weil sie unbedingt zu dem Wein passt. Aber ich kann die Herren es zeigen. Es sind erhebliche Löcher in die Schachtel. Also, ihr seht, meine Nerven lagen blank. Ich werde heute Abend keinen Zucker mehr messen. Ich sage nur eins, es war sehr, sehr schön, die Stunden mit euch verbracht zu haben. War sehr überrascht über die Weine, die ihr ausgesucht habt. Und du sagst ja, es gibt wenig Winzerinnen. Das stimmt. Ich habe aber mit Pfingsten zwei Winzerinnen kennengelernt. Und allerdings in Rheinland-Pfalz. Die haben Gott sei Dank Zugriff auf Personal, die diese schwere Arbeit im Berg machen, also in dem Weinberg. Und aber das andere, das Geschmack, diese Noten, diese Wein zu machen, das passiert zu Hause im Keller. Und da sind Frauen genauso fantastisch, vielleicht sensibler und vielleicht auch opportunistischer als ihre Brüder den Eltern gegenüber. Vielleicht trauen die sich mehr, weil Papa erwartet ja eh nichts, ist nur ein Mädchen. Also deswegen ist es schon ganz toll, dass tolle Winzerinnen wie hier diesen Winzerin von der Familie Engler hier zugeschlagen hat. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Aber für ein Schlusswort war das schon viel zu lang. Aber mir gefällt
es. Wir haben dir sehr, sehr, sehr gern gelauscht.
Mir gefällt es so gut bei euch. Ich möchte noch gar nicht aufhören. Aber ich sage trotzdem Dankeschön und Tschüss.